Jetzt kommen noch Leute. Wunderbar. Also ich bin jetzt vielleicht einfach mal so unfair. Das ist mir richtig peinlich, aber ich glaube, das ist der erste Vortrag in meinem Leben, der quasi pünktlich anfängt. Ja. Okay, aber es muss ja immer wieder was Neues geben, deshalb. Okay, also willkommen beim Chaos-Seminar und Gresens natürlich. Klar, ich grüße Sie oder so, das ist ja furchtbar, das Zeug. Wobei, in der Schweiz ist es eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Die Leute sind erschreckend freundlich. Es ist sogar so, dass wenn man auf der Straße einander begegnet und dann grüßt der andere einen, also ich, dass man den kennendet oder so. Ich habe zuerst gedacht, woher kennen die mich alle? Aber das ist ehrlich gesagt geil. Und dann gibt es halt, hey, das macht da die 13-Jährige. Okay, egal. Also 13-jährige Menschen grüßen einen auf der Straße. It he du Arsch oder so. Unglaublich. Okay, egal. Schlank rück ohne mein Kit. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, willkommen beim Chaos-Seminar in Ulm. Man hört es an meinem Dialekt, ich komme aus der Schweiz. Ich möchte heute ein bisschen was auf wenigfachen Wunsch möchte ich was über Objektorientierung erzählen. Mir ist neu verreisen und dann natürlich zerlegt worden, eine Scheibe geschnitten, klar, und der Frank ist nämlich da scheiße. Nein, der Stefan auch gleich. Okay. Ein weit gefasstes Feld. Warum ist das weit gefasst? Naja, eigentlich ist es bloß so eine alberne Idee für irgendein lästiges Paradigma zum Programmieren. In Ulm hat niemand ein Problem mit meiner Sprache, oder? Entspannend. Okay, sehr entspannt. Ich dachte doch, dass da noch Leute kommen. Uli, grüßens. Sehr nett. Okay. Mir ist vollkommen klar, dass es hier sehr mutig ist, hier irgendwas über Objektorientierung erzählen zu wollen. Und zwar aus dem schlichten Grund, weil in kaum einem Gebiet dürften jetzt die Voraussetzungen im Auditorium unterschiedlicher sein, schätze ich. Oder hat sich jeder von euch schon mal länger als 7 oder 8 Jahre mit objektorientiertem Design beschäftigt? Hoffe ich, weil das setzt jetzt mal voraus. Okay. Oder anders formuliert, wer sich so lange damit beschäftigt hat, der wird sich hier zu Tode langweilen und ihr habt ja ihre Laptops nicht, fast niemand. Scheiße. Okay, egal, ich fange trotzdem mal an. Anfangen tut man halt vorne und die Leute, die ihre Laptops dabei haben, haben jetzt quasi Glück. Objektorientierung, was ist das? Was steckt da eigentlich so als Grundidee dahinter? Es handelt sich bei Objektorientierung um ein sogenanntes Paradigma. Wenn man verschiedene Programmiersprachekonzepte vergleicht, dann spricht man zum Beispiel bei Programmiersprache, ihr kennt das alle, so formale Sprache zum Beschreiben von Algorithmen, spricht man zum Beispiel von sogenannten Paradigmen, aber auch im Software Design, also im Entwurf von Software, spricht man von Paradigmen und auch in der Organisationslehre spricht man von Paradigmen und zum Beispiel in diese drei Bereiche, aber nicht nur in diesen drei Bereichen, gibt es eben das sogenannte objektorientierte Paradigma. Also muss da irgendwas dahinter sein. Wenn ich mal das Beispiel Programmiersprache ranziehe darf, dann kennt vielleicht der eine oder andere das sogenannte prozedural-imperative Paradigma. Das ist, wenn man so Befehle eingibt und der Computer führt sie aus und so, und dann hat man so Variablen und da kann man sowas neispeichern und dann gibt es so meistens so Vorschleife im Kreis rum und dann rechnet das Ding irgendwie was und zum Schluss spuckt man was aus, vielleicht mal was davon gehört. Okay, kann ich beim Chaos-Seminar heute erwarten, ist mir klar. Das prozedural-imperative Paradigma ist ehrlich gesagt ein riesen Scheiß, hat aber, insbesondere für Software-Design, beim Programmieren und in Organisationslehre, hat aber ein riesen Gewicht quasi, nämlich die Rechner, die meisten von euch wahrscheinlich einsetzen, zumindest in alle Laptops hier im Raum eingesetzt wird, die haben nämlich eine Maschinensprache und diese Maschinensprache hat nun mal ein prozedural-imperatives Paradigma. Also da gibt es irgendwelche Speicher und da kann man irgendwas neispeichern und dann gibt es da üblicherweise auch Schleife und es gibt Befehle und ähnliche Dinge. Das ist nicht in allen Programmiersprachen so. Für die Leute, die außer solche prozedural-imperative Sprachen noch nichts gemacht haben, also was zählt da dazu? Zum Beispiel prozedural-imperativ wäre die Pascal-Modular-Ecke oder es wäre, wenn man etwas frevelt, kombiniert mit vielleicht mit zweiter Paradigma oder mit dritter, wäre es zum Beispiel Java. Aber auch so Sprachen wie C++ oder Python sind prozedural imperativ. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, gibt es eigentlich überhaupt noch andere Paradigmen als das, der Mensch da vorne, der erzählt immer mehr von irgendwelche Programmiersprache als Beispiel, und die sind ja irgendwie alle, sind wir nicht alle ein bisschen prozedural imperativ? Und das ist tatsächlich nicht so. Also das klassische Gegenbeispiel ist SQL. Ihr kennt vielleicht diese hübsche Query Language. SQL ist zwar imperativ, aber es ist nicht prozedural. Also in SQL gibt es, wird mir der eine oder andere vielleicht gleich widersprechen, aber tatsächlich so, gibt es zum Beispiel keine Variablen und es gibt auch keine Schleifen, sondern stattdessen arbeitet man immer gleich auf Mengen von Objekten. Und weil es halt keine Variablen und keine Schleifen gibt, aus dem Grund ist es halt nicht prozedural, es ist also nicht prozedural imperativ, könnte man sagen. Ein anderes Paradigma, das begegnet uns klassischerweise dann auch noch so im Ansatz noch bei so Sprachen wie AWK, hat vielleicht der eine oder andere mal gehört. Das kann man aber heutzutage in der heutigen Derivate wieder prozedural kriegen. Man kann wieder Variablen und Schleifen machen, klar. Es gibt ganz andere Paradigmen für Programmiersprache, nur so als Ausflug. Es gibt Programmiersprache, da macht man ein paar Prädikate-Logik und normalisiert die auf Hornklausler und dann nimmt man die Hornklausler und hackt sie runter und zum Schluss stellt man eine Frage. Also im Prinzip drückt man Algorithmen aus, aber man drückt sie eigentlich bloß implizit aus und das Ding macht quasi sowas wie Backtracking implizit und schaut halt, wenn man die Frage stellt, den ganzen Regelsatz durch, ob es da irgendwelche in der Prädikate-Logik, ob man da irgendwie zum Schluss kommen kann. Sowas macht zum Beispiel Prolog als Programmiersprache. Es gibt ganz unterschiedliche Paradigmen und es gibt eigentlich verschiedene Sorten Paradigmen. Es gibt Paradigmen in Programmiersprachen, wenn ich im Beispiel bleibe, die lassen sich sehr schlecht mit anderen Paradigmen kombinieren. Beispielsweise, vielleicht kennt irgendjemand diesen Twitter, diese Twitter-Sprache Scheme, die von einer Sprache namens Lisp abstammt. Und warum ist es eine Twitter-Sprache? Nein, weil es sich eigentlich nicht kombinieren lässt. Lisp ist eine sogenannte funktionale Sprache. Das ist ein Paradigma, das kann man durch einen Ausschluss spezifizieren. Es gibt nämlich überhaupt nur Funktionen und sonst gibt es nichts. Gut, in Lisp gibt es nämlich nur Liste, gell? Das sollte man vielleicht zugeben. Aber so im Großen und Ganzen ist alles Funktion und entsprechend ja, kann ich natürlich mit Sprachen wie Scheme logischerweise etwas wenig anfangen, wo man dann künstlich wieder Variable und Schleife einführt, so wie in Common Lisp auch. Klar, also es gibt Paradigmen, die kann man nicht so richtig miteinander kombinieren und wenn man sie ja kombiniert, dann hat man sie eigentlich verlassen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Paradigmen, mit denen kann man eigentlich umgehen, indem man sie mit allem möglichen anderen kombinieren kann. Also der Klassiker ist eben das objektorientierte Paradigma. Das ist ein Paradigma für Programmiersprache, für Software-Design, für Organisationslehre und für einiges andere, dass man eigentlich mit allen möglichen anderen Paradigmen kombinieren kann, problemlos, ohne die Paradigmen zu verlassen. Deshalb ist Java durchaus eine prozedural imperative Programmiersprache. Also es ist imperativ, weil es gibt Befehle, und prozedural, weil es gibt Schleifer und Variable. Und objektorientiert ist es ein bisschen. Und jetzt sind wir genau beim Punkt, das ist ein Teil dieses Vortrags, wenn wir auf den Vortrag kommen, wir haben Diskussion gehabt, wie ist denn das eigentlich mit dieser Objektorientierung, warum gibt es eine objektorientierte Sprache und warum gibt es überhaupt Leute, die sich darüber unterhalten, ob die eine oder andere Sprache so richtig objektorientiert ist oder so ein bisschen objektorientiert ist oder eigentlich nicht objektorientiert ist oder im Prinzip schon objektorientiert, aber von Leuten gestaltet, die nichts davon versteht, wie zum Beispiel Oberon. Okay, haben es gesagt und jetzt können wir es wieder vergessen. Okay, also bei Objektorientierung handelt es sich also um ein Paradigma, also um eine Grundidee, irgendeine Vorgehensweise. So ungefähr könnte man Paradigma, einen Ansatz, irgendwie einen Denkansatz, so könnte man ungefähr Paradigma umschreiben. Und die zentrale Idee in diesem Paradigma ist Kapselung. Also, um es klar zu sagen, wer objektorientiert programmieren möchte und kapselt nicht, der hat eben ein Oxymoron geschaffen. Es ist tatsächlich so, dass man keinesfalls, sage ich mal, in Java objektorientiert programmiert, wenn man halt so Default Java macht, weil dann ist halt alles public. Gell? Für die Leute, die schon mal Java gemacht haben, da gibt es so Zugriffsrechte und so. Die zentrale Idee von der Objektorientierung ist Kapselung. Was ist Kapselung? Warum braucht man das? Warum ist das schön? Warum kann man das essen? Das ist jetzt nämlich die Frage. Bei Kapselung handelt es sich um eine grundsätzliche Idee. Und zwar handelt es sich um die Idee, dass man Daten mit ihren zugehörigen Funktionen zusammenfasst und eine Trennung, eine scharfe Trennung einführt zwischen dem, wie so ein Objekt intern dreht, wie es intern funktioniert und was es nach außen für Schnittstelle anbietet. Das ist eine grundsätzliche Idee und das ist die Idee eben der Objektorientierung, dass man also Daten und Funktionen, die zusammengehören, zusammenfasst und zusammen beschreibt und dass man eine grundsätzliche Trennung macht zwischen dem, wie das Zeug intern funktioniert und wie sich es nach außen quasi anfühlt und was man von außen her gesehen mit dem Zeug machen kann. Und das ist eben die Kapselungsidee. Die Kapselungsidee, die kann man natürlich auch in Programmiersprache, in Software-Design-Ansätze machen, die nicht objektorientiert sind, aber wenn man so will, erhebt die Objektorientierung dieses zum Prinzip. Also die Kapselung ist das Prinzip. Und das wirft uns natürlich gleich die nächste Frage auf. Sowas wie Kapselung, das ist jetzt eigentlich irgendwie, naja, das haben alle mal gehört, jeder, der mal programmiert hat, ich würde es heute ein bisschen aus der Programmierersicht machen, würde dann ein bisschen in Software-Design abschweifen. Die Organisationslehre lasse ich hier lieber weg heute. Ich hoffe, das ist recht. Warum ist das so wichtig aus Programmierersicht? Naja, der eine oder andere kennt das Spaghetti-Code-Problem, das kennen wir irgendwie alle. Und der eine oder andere kennt das Side-Effect-Problem. Und wir alle lästern natürlich furchtbar gern über PHP, klar. Die Frage ist halt, warum lästern wir so gern über PHP? Gut, bei mir gibt es da verschiedene Gründe. Okay, da betritt es schon wieder ein gefährlicher Pfad, den lassen wir jetzt lieber weg. Also, wie heißt es, Register Globals oder so? Also Globals registert man natürlich nie und zwar bloß in PHP, weil ansonsten erstickt man halt in Seite-Effekte. Also Kapselung will man eigentlich hauptsächlich deshalb machen, damit man Seite-Effekt-frei designen kann. Und es funktioniert nicht. Also das Problem ist natürlich, man wird die Seite-Effekte allein durch Kapselung und auch alleine durch Objektorientierung, also die Kapselung zum Prinzip erhoben, nicht los, weil es gibt immer noch Seite-Effekte, wenn man der Nachrichterfluss, da kommen wir nachher dazu, zwischen so Objekte, wenn man den nicht richtig designt, aber es ist natürlich eine scharfe Waffe gegen die allermeisten oder gegen sehr, sehr viele Seiteneffektprobleme. Und jeder, der mal versucht hat, Software-Designer zum Designer und oder Software zu handhaben, die eben länger ist als, sagen wir mal, die üblichen 10.000 Zeilen oder so, was kann man sonst beherrschen? Naja, je nach Erfahrung und Gehirngröße bis zu 100.000 Zeilen kann man vielleicht noch beherrschen und ab da wird es halt dünner. Also bei mir ist es so, ich habe natürlich immer gleich nach 10 Zeilen schon vergessen, was ich gerade eben geschrieben habe. Steht aber im Editor, also von daher kein Problem. Aber auch dieses ist natürlich ein großes Thema oder es ist zum Beispiel ein Thema mit Seite-Effekten, wenn man Teams von mehreren Programmierern organisieren muss und möchte irgendwie organisieren, dass die möglichst reibungslos zusammenarbeiten. Da gibt es eben unterschiedliche Ansätze und da möchte ich halt auch einer vorstellen, der eigentlich eine Weiterentwicklung von objektorientierter Idee ist. Okay, also es gibt sehr gute Gründe für Kapselung, wichtige Gründe eben Seite-Effekte loswerden und Organisation reinkriegen, sodass mehrere Programmierer dann auch in Teams zusammenarbeiten können und dass man hinterher nach einer ganzen Weile das Zeug noch versteht. Ich lasse die üblichen Pro-Argumente wie Reusability of Code beispielsweise, was klassische Pro-Argument für Objektorientierung ist, die lasse ich lieber weg, weil die sind eh gelogen. Also, wenn wir mal ehrlich sind, dann gibt es Reusability of Code immer genau dann, wenn ich mir entscheide, Bibliothek zu schreiben. Und die gibt es komischerweise für objektorientierte wie für nicht objektorientierte Bibliotheken, dass ich die wiederverwende. Und irgendwie war es das nicht. Also dieses große Reusability of Code Argument besteht halt häufig daraus, dass man die Idee wiederverwendet. Das heißt, man schmeißt den Code weg und schreibt neu in der nächsten Version. Und das ist auch bei Objektorientierung nicht ganz anders. Also da hilft einem Objektorientierung vielleicht ein bisschen, wenn man brauchbares Software-Design hinkriegen will, aber die Usability of Code, falls überhaupt vorhanden ist, kommt dann eher aus dem Software-Design und nicht aus der Objektorientierung. Okay. Klar, wenn ich hier mal mit Programmiersprache anfange, dann ist es natürlich jetzt eine Binsenweisheit. Jeder, der mal Einführungsvorlesungen dazu gehört hat zu dem Thema oder sich mal auch nur zu Hause eine halbe Stunde lang damit beschäftigt hat, weiß, dass Programmiersprache üblicherweise Daten und Kontrollstrukturen haben, wie auch immer die dann aussieht. Und wie gesagt, die Idee ist eben, dass man das Ganze jetzt so aufbaut, dass man objektorientierte Form kriegt. Und wenn man sich bei klassischer Programmiersprache, die jetzt vielleicht nicht unbedingt objektorientiertes Paradigma haben, also ich denke da jetzt an Sprache, die sicher nicht haben, wie beispielsweise Pascal, oder ich denke an Sprache, die es eigentlich immer genau dann haben, wenn man als Programmierer im Moment gerade Lust hat, wie C++, wenn man keine Lust hat, dann halt nicht. Üblicherweise sind Programmiersprachen Ansammlungen von Hierarchie. Sehr kurios, meiner Ansicht nach liegt das Ganze hauptsächlich daran, dass die Leute sehr gerne hierarchisch denken. Wie soll ich sagen? Also man merkt das ja sehr leicht, man merkt das ja sehr leicht, wenn ich da doch in der Organisationslehre kurze Abstecher mache, wenn man irgendwelche Folien von irgendwelchen sogenannten Geschäftsprozessberater, Consultants sieht, dann besteht immer fast ausschließlich aus Hierarchie. Egal in welcher Richtung, also das liegt ein Mensch anscheinend einfach, dass er alles in Hierarchie aufbaut, und ein anderer Grund kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weshalb alle Programmiersprachen oder fast alle oder erschreckend viele, die überwiegende Mehrheit eben hierarchisch aufgebaut ist. Und es ist eben so, dass man üblicherweise Kontrollstrukturen hat, die aus Kontrollstrukturen besteht, man hat dann eigentlich eine Containerhierarchie. Also, und mit der Datenstruktur sieht es eigentlich nicht viel anders aus, da sind die Hierarchien meistens sogar offensichtlicher, weil man sehr häufig Daten in Hierarchie wiederum organisiert, und dieses Prinzip möchten wir mit der Objektorientierung gern verlassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt zu sehen. Es ist nicht so, dass man dieses Prinzip dann nicht mehr anwenden darf. Man darf also auch weiterhin hübsche Hierarchie bauen, insbesondere Containerhierarchie, aber es wird halt nicht mehr zur Pflicht. Wenn man so will, geht man weg von den Bäumen zur allgemeinen Graphe, könnte man so graphentheoretisch argumentieren. Und im nächsten Schritt lässt man dann diese Daten und Kontrollstrukturen zusammenwachsen. Wie gesagt, das war ja die Grundidee, dass man immer ein Packer Daten beschreibt und Kontrollstrukturen, mit denen man auf den Daten arbeitet, die man diese Daten zuordnen kann. Und jetzt ein ganz wichtiger Unterschied zu so Sprachen wie beispielsweise C++, diese Kontrollstrukturen, die Daten zugeordnet werden, sind üblicherweise zur Laufzeit dynamisch. Also es ist jetzt so gedacht, dass man schon zur Design-Time von vornherein her entscheidet, welche Daten und welche Kontrollstrukturen momentan zusammengehören. Das ist falsch, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, weil halt sehr viele Programmiersprachen diese Entscheidung vollständig oder fast vollständig in die Runtime schieben. Das sind meistens Programmiersprachen, die kommen halt aus nicht objektorientierte Bereichen, haben so ein bisschen Objektorientierung quasi so als Geschmacksrichtung, so was weiß ich, die eine Programmiersprache schmeckt nach Erdbeere und die andere schmeckt ein bisschen nach Objektorientierung, so nach diesem Motto dazukriegt, sondern diese Zuordnung passiert durchaus dynamisch während der Laufzeit. Und es gibt auch Strukturen, die in der Sprache, die ich objektorientiert nennen würde, wo ich keine so Mühe habe, gibt es auch Möglichkeiten, das zur Laufzeit zu modifizieren. Es ist die Frage natürlich, okay, hört sich sehr abstrakt an, wie funktioniert sowas? Also, ja, ich habe hier glatt Hello World in einer objektorientierten Sprache. Transkript ist ein Objekt und Show ist eine Nachricht, die ich dem Objekt schicke. Und dann schicke ich als Parameter für die Nachricht Sequenz von Objekten. Und die Sequenz von Objekten, die kann man diese Strichpunkte erkennen. Das sind drei Objekte, und zwar ist ein Carriage Return, und dann ist ein Text Hello World, und dann ist nochmal ein Carriage Return. Und aus den drei Objekten baue ich eine Sequenz, und diese Sequenz schicke ich als Parameter mit der Schaunachricht zusammen auf das Transkriptobjekt. Und sieht ein bisschen lustig aus, das ist Hello World in Smalltalk. Und ich mag nur andere Sprache empfehlen für Leute, die sich sowas mal live angucken wollen quasi. Also wer Smalltalk nicht mag, wegen der Syntax, wer will schon Variable in Pipes deklarieren, also ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Aber für die ganze C-Verseuchte unter uns, zu denen ich selber ja leider auch höre, also warum eigentlich soll ich Variable it in Pipes deklarieren? Ist doch eigentlich völlig wurscht, ob man die jetzt in Pipes deklariert oder in irgendwas anderem, oder ja, oder mit Dollar vorne dran. Also zumindest steht alle Variablen. Nee, das machen wir nicht. Also deshalb, gleich ein zweites Beispiel dahinter. Es gibt tatsächlich eine C-ähnliche Sprache, die einzige, die ich kenne, die ich für objektorientiert halte. Das ist Objective-C. Und die hat aber auch, ehrlich gesagt, eine hässliche Syntax, weil die ist folgendermaßen C-ähnlich. Erstens mal, sie ist im Prinzip C. Und zweitens mal, die Objektorientierung geht komplett extra. Also dafür haben sie diese hübsche eckige Klammer eingeführt in Objective-C, und was da drin ist, ist irgendwie so das objektorientierte Zeug, und außenrum sieht es aus wie C. Also so in etwa funktioniert das bei Objective-C. Ich mag die Programmiersprache heute nicht vorstellen, leider, weil ich habe hier ungefähr eine Stunde geplant und das wäre ein bisschen lang. Aber wer sich dafür interessiert, soll sich eine dieser Programmiersprachen zum Beispiel rauspicken und soll sich die mal anschauen. Und dann wird er sehr viele Konzepte, die ich heute in diesem Vortrag nenne, wiederfinden. Ich bin selber weder Smalltalk noch Objective-C-Fan, bin auch kein Freak in der Richtung und ich gehöre heute zu einer Perverse, die... oh je, jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Also, ich habe eine AU-Max, aber... aber wie soll ich sagen? Ach, Michael, du weißt schon, was ich meine. Also, Objective... also, man kann Objective-C im Kernel machen, muss es aber nicht. Ja, diplomatischer Fall zu meiner MI, alles andere geht so... Wie soll ich sagen? Also der Versuch, Objective-C im Kernel zu machen, der ist PHP vollständig. Okay. Nee, der IOKit ist ja noch schlimmer. IOKit ist ja sowas ähnliches wie C++, bloß ohne C++. Oder? Ja, also, okay. Ja, lass uns lieber. The term kernel is used somewhat different than you might expect, steht im Apple Kernel Entwickler Kit, glaube ich, dokumentiert. Egal. Okay, lass uns lieber. Also, ihr redet hier unbedingt über Betriebssystemskerne, obwohl das sicher auch ein interessantes Thema wäre, da können wir eigentlich auch schön ablästern. Du, Michael, magst du mal einen Windows-Ablästern-Vortrag mit mir zusammenhalten und ich lästere währenddessen über macOS? Okay, egal. Rausschneider. Okay, egal. Also, wie funktioniert das ganze Zeug? Alles ist Objekt, klar, außer Nachrichten. Okay, scheiße. Wir sind gleich beim ersten Problem. Sind wir nicht alle ein bisschen Objekt? Ihr kennt das. Wenn alles Objekt ist, dann sind Klasse eigentlich Objekte und alle Objekte sind eine bestimmte Klasse, deshalb ist eine Klasse Objekt der Klasse Klassen. Und eine Nachricht ist Objekt der Klasse Nachrichten, logischerweise. Und irgendwo kriegt man da ein Henne-Ei-Problem und die allermeiste Programmiersprache löse das Henne-Ei-Problem, indem sie es nicht löse, sondern indem sie aufgäbe. Was bei Henne-Ei-Problemen pragmatisch und vernünftig ist. Irgendwo muss man anfangen, das ist immer das Problem. Und ich sage sowas wie Smalltalk, macht das halt so, dass eine Nachricht halt jetzt zufällig eigentlich kein so richtiges Objekt ist. Aber alles andere ist da dafür Objekt, das ist ja schon mal was, oder? Also auch Klassen sind Objekte, immerhin. Okay, was sind Klasse? Klasse sind sowas wie Objekttype. Also es gibt für unterschiedliche Sorte Objekte quasi und die Objekte muss man irgendwie klassifizieren und sowas nennt man halt eine Klasse von Objekte. Und die Objekte unterscheidet sich durch die Schnittstelle, die sie anbietet. Das ist... eine ganz wichtige Erkenntnis, also irgendwie geht es um Kategorisieren und Schnittstelle beschreiben bei Objektorientierung. Und ich mache hier mal ein Beispiel für einen Klassiker in Smalltalk, bei dem Objekte und Nachrichten drin vorkommen. Also ihr seht hier natürlich zwei Objekte und eine Nachricht, könnt ihr das erkennen? In diesem Stück Smalltalk. Also das erste Objekt heißt 2, das ist das Objekt, das dann transmutiert. Und das zweite Objekt heißt 2. Das ist ein Objekt, das wird als Parameter der Plus-Nachricht auf das erste Objekt draufgeschickt. Könnt ihr das erkennen? Und die 2 transmutiert dann quasi zur 4. Also manche 2er wird, wenn man sie mit Nachrichten beschickt, einfach zur 4. Wenn man sie mit der richtigen Nachricht beschickt. Und das passiert natürlich 2er bloß, wenn es 2er von einer ganz bestimmten Kategorie sind, zum Beispiel hier von so einer Sorte 2, die man hier halt so hat, die halt gern transmutiert, wenn man sie halt beplust. Okay? Also das bedeutet diese Zeile Smalltalk hier. Und man sieht, andere Programmiersprache verwendet offensichtlich ganz andere pragmatische Lösungen fürs Henne-Ei-Problem. Also ich sag mal, in Java oder C++ wäre das hier überhaupt gar keine Objekte. In C++ wäre es sowas Ähnliches wie Objekte, sage ich mal. Und es wäre sowas Ähnliches wie eine Nachricht, aber eigentlich wieder it. Also so ein bisschen halt. Und in Java ist es halt gar kein Objekt, gell? Weil in Java sind irgendwie so Basisdatentypen gar kein Objekt. Aber Ich sage mal, in eurer objektorientierten Sprache ist es halt so. Mit Ausnahme von Objective-C, weil da wäre das natürlich keine Objekte. Warum nicht? Ja klar, es steht in eckige Klammer. Ihr erinnert euch? Immer was in der eckigen Klammer steht, ist ein Objekt und das, was außerhalb von eckigen Klammer steht, sind halt keine. Okay, also Spaß beiseite. Aber so in etwa funktioniert Objektorientierung. Also man hat irgendwelche Objekte, die man beplust und so. Und klassischerweise unterscheidet sich, wie gesagt, diese Objekte halt dadurch, dass man innen drin quasi definiert, wie die Objekte funktionieren und außerhalb ihrer Schnittstelle beschreibt, okay? Und jetzt haben wir eigentlich die wichtigsten Aspekte von Objektorientierung schon kennengelernt. Ups, da ist was schiefgelaufen mit meiner Folie, ist das sehr peinlich, egal. Okay, was es dann normalerweise bei den richtig objektorientierten Systemen gibt, ist, dass man das Ganze wieder reflektieren kann. Das heißt, ich kann quasi die Objekte, die momentan gerade leben, also es gibt eigentlich so dieser Unterschied zwischen Runtime und Designtime, der wird fast aufgehoben. Man kann währenddessen eben ins System reinfassen und jederzeit und kann halt wieder gucken, was da für Objekte drin sind. Also man kann das reflektieren und man kann da dann auch zum Schluss drin rumbrowsen und die allermeisten objektorientierte Entwicklungsumgebungen geben einem dann auch einen Object Browser bei Smalltalk heißt der Explorer, lustigerweise ausgerechnet. Sind sie bestimmt schon dreimal verklagt worden. Okay, also so ungefähr funktioniert das. Also, das ist das, was in meiner Folie schiefgelaufen ist. Es fängt von unten an. Okay, die Klasse beschreibt dann Schnittstelle und Implementierungen, klar. Und was ganz wichtig ist, bei Objektorientierung arbeitet man, um Schnittstelle zu schreiben, mit der Protokollsemantik. Das bedeutet, eine Schnittstellebeschreibung besteht eigentlich daraus, auf welche Nachricht der Objekte reagiert. Es ist eigentlich auch wieder genau andersrum, wie das vielleicht in Java ist oder wie man es üblicherweise in C++ macht. Es ist jetzt so, dass man quasi so Designtime festlegt, welche Methode so eine Klasse anbietet oder sowas. Das ist genau umgekehrt gedacht. Ich kann eigentlich alle Sorte von Nachrichten auf Objekte draufschmeißen und bei manchen Nachrichten wären die Objekte nervös und andere lassen sie halt völlig kalt. So ungefähr. Und damit man da irgendwas Organisiertes hinkriegt, wenn ich auf jedes Objekt alle Nachrichten draufschmeißen kann, dass man das noch ein bisschen organisieren kann dann wiederum, kann man Schnittstelle definieren, indem man sogenannte Protokolle festlegt. Und die einfachste Form von einem Protokoll, die zum Beispiel Objective-C dann auch implementiert, ist einfach eine Ansammlung von Nachrichten, die das Ding irgendwie sinnvoll reagiert in dem Zusammenhang. Also irgendwie geht man dann so vor, dass man quasi sich einen bestimmten Aspekt raussucht, den man behandeln möchte und für den Aspekt spezifiziert man eben ein Protokoll. Und das Protokoll, nee, da denkt man noch nicht an State Machine, ist im primitivsten Fall einfach Ansammlung von Nachrichten, ist also stateless. Und Protokolle können ja durchaus auch stateful werden. Okay, und das mag ich jetzt nicht weglassen, ich habe das jetzt mal ein bisschen nach hinten geschoben, weil das ist sonst ein Klassiker bei so, aber wie jeder, der so mal irgendeine objektorientierte Einführung gehört hat an der Uni, dann, wir sind hier ja an der Uni, da muss man vorsichtig sein. Also, ja, es gibt ja noch Verorbungen, das zeige ich ja schon. Also, es geht mir da halt heute weniger dazu, also eine Grundidee von Objektorientierung ist durchaus auch, kurz Verorbung, dass, wenn ich was spezifiziert habe, dass ich dann da davon Spezialfälle ausspezifizieren kann. Und weil ich daraus spezialisieren kann, muss ich alles das, was so ist wie immer, nicht mehr dazu sagen, sondern ich sage quasi bloß nur den Unterschied zum Normalfall. Und es spart immer halt einen Haufen Zeug. Das ist die Verorbungsidee, die Margit unerwähnt lasse auf jeden Fall. Okay, und das ist dann eben die Conclusio, wenn ich derart mit Objekten umgehe, wenn ich alles Mögliche auf alle möglichen Objekte draufschmeißen kann und wenn ich irgendwelche Protokolle habe, dass ich es ein bisschen formalisiere, wenn ich alles draufschmeißen kann, heißt das, dass ich auch alles draufschmeißen will an Nachrichten, dann sind Objekte, so, man sagt polymorph, wie kommt man jetzt da zur Polymorphie? Naja, also wenn Objekte halt bestimmte Nachrichten besonders gut vertragen, weil ich das Protokoll vereinbart habe, ist es dann noch lange gesagt, was das für Objekte sind. Also können auch unterschiedliche Objekte sein. Man denkt mal im ganz einfachen Fall an sowas wie ein Malprogramm oder eine Grafik, das Programm, vielleicht so ein Vektorgrafikprogramm, und dann gibt es halt so Kreise und Kästler und Pfeile und was weiß ich was alles, und die kann man zum Beispiel alle schieben. Also kann man überall die Move-Nachricht draufschmeißen und die vertrage die üblicherweise auch und reagiere da drauf, indem sie hüpft quasi, die hüpft alle, aber es sind trotzdem unterschiedliche Objekte, also Polymorphie ist nichts, was man dann künstlich in der Sprache erzeugen muss, sondern es ist was quasi im Design von selber entsteht. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu klassische Programmiersprache. Man merkt schon sehr, Und Objekte können sich sogar ändern. Wie gesagt, es kann sein, dass ein Objekt, das vorher noch ziemlich gut dieses Protokoll gesprochen hat, das inzwischen nicht mehr spricht und einen Stellvertreter hat, der dieses Protokoll nicht mehr spricht, weil üblicherweise schmeißt man Nachrichten immer mal unbedingt immer auf die Objekte drauf, wo sie hingehören, sondern vielleicht auch mal auf andere Objekte, da komme ich aber noch dazu. Okay, also das sind so Grundideen. Jetzt fragt sich der eine oder andere natürlich so langsam, von was redet der Mann irgendwie an ihrer Maschine und die hat irgendwelche Bytes und da ist eine CPU drin und die muss das rechnen. Wie geht das? Und dazu gleich eines, das Schöne an der Objektorientierung ist, das ist einem zunächst mal scheißegal. Das hat natürlich auch kräftige Nachteile, wenn man so kräftig objektorientiertes Design macht, sage ich mal, und sich über die Maschine gar keine Gedanken macht, dann kommt da halt ein Haufen imperformantes Zeug hin und wieder auch dabei raus. Das ist eines der Nachteile. Ich kenne keine. Aber das heißt nicht, dass es keine gibt. Achso, ja, der Jürgen fragt gerade, ob es eine Hardware gibt, die objektorientierte Programmiersprache hat. Ich kenne keine. Ich kenne Hardware, die keine prozedural imperative Sprache hat. Das ist sehr einfach. Vielleicht hat der eine oder andere mal von einer Lisp-CPU gehört. Dann ist so funktionale CPU. Sowas kenne ich, aber ich kenne als Beispiel. Bitte? XML-CPU. Müssen wir da uns jetzt drüber unterhalten? Okay, mir lasst es, danke. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, dass es objektorientierte CPU gäbe. Es ist sowieso die Frage, ob das dann eine CPU wäre. Also ich hätte Ideen, wie man vielleicht sowas wie man massiv parallele Rechner, sowas ähnliches wie eine objektorientierte Rechner machen kann. Und da komme ich in meinem Vortrag noch dazu. Aber noch sind wir da nicht. Okay. Wie bilde ich das Ganze? Jetzt habe ich halt so ganz normale Programmiersprache üblicherweise im Hals. Und wenn ich Nachrichten in Java suche, dann finde ich da eigentlich überhaupt kein Sprachmittel dafür. Und jetzt muss man halt irgendwie überlegen, wie ich das hinkriege. Und dazu sei mal gesagt, das ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal aufgefallen, Ereignisse und Methode sind ja sowas wie zwei Seiten derselben Medaille. Also wenn ihr Methode aufs eine Objekt ausübt, dann passiert dem anderen Objekt quasi ihr Ereignis, es wird eine Methode auf ihn ausgeübt. Und wenn man so will, ist in der objektorientierten Semantik dieser Nachrichtenbegriff ist im Prinzip die Medaille von beide Seiten. Also der eine schickt eine Nachricht ab, der übt quasi Methode aus und der andere, der kriegt eine Nachricht, dem passiert quasi Ereignis, wobei ich davor warnen möchte, immer diese Verwechslung ereignisorientiert und nachrichtenorientiert, also man darf nie vergessen, dass Nachrichten passiert quasi nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt treffe die Ei, wo ein Ereignis passiert. Also da ist quasi oft ein Sprung in der Schüssel, könnte man fast sagen. Aber bei solchen Systemen erkennen das alle so die übliche Race Conditions. Der Programmierer denkt ereignisorientiert und das System denkt aber so ein bisschen nachrichtenorientiert. Und der Witz an Nachrichten ist natürlich, dass sie nicht unbedingt der Reihenfolge ankommen, wie sie abgeschickt worden sind. Und daraus kann man zum Beispiel einen Haufen Race Conditions machen. Also wenn man so der Klassiker, wenn man so typische nachrichtenbasierende Systeme wie irgendwelche GUI sieht, dann gibt es halt ziemlich viele Programme da drauf, die kann man durch wildes Klicken abstürzen lassen. Und wie kommt das eigentlich? Und das kommt halt eben daher, dass der Programmierer denkt, er hat ein ereignisorientiertes System und dass er in Wirklichkeit ein nachrichtenbasierendes System hat und dass halt manche Nachrichten vor andere Nachrichten zugestellt werden, weil andere Nachrichten laufen vielleicht über einen Umweg oder wiederum andere Nachrichten werden priorisiert zugestellt. Also die Reihenfolge ist eben nicht sicher und gleich gar kriegt man eine Nachricht dann, wenn das Ereignis passiert ist. Und das ist eine ganz wichtige Sicht. Deshalb finde ich, den Ansatz, das ganze nachrichtenbasierend auch zu betrachten im Software-Design, spart einem sehr viele Designfehler, nicht nur bei GUIs. Also wenn ich von vornherein davon ausgehe, dass das ganze Nachrichten sind und ich quasi von diesem impliziten Denkfehler wegkomme, dass wenn ein Ereignis passiert, dass dann auch mein Code abläuft, dass nicht falsch ist, dann, also ich sag mal, das ist ja gerade mal bei Interrupts fast so, dann spare mir implizit dann auch ziemlich viele Denkfehler und das ist ein Vorteil von nachrichtenbasierenden Programmen, dass sie kurioserweise, klassischerweise dann auch weniger Race Conditions sind, einfach deshalb, weil die Programmierer das wissen. Klingt jetzt sehr sophistisch für so einen Effekt, aber es ist tatsächlich so, dass Sophismus im Software-Design durchaus Sinn ergibt. Pragmatisch gesehen. Okay. Für die Leute von euch, die dieses Wort des Sarkasmus mit mir teilen. Pragmatischer Sophismus, schon mal was davon gehört? Egal. Okay, also das Paradigma ist eigentlich it-ereignisgesteuert. Ich habe hier ereignisgesteuert hingeschrieben, weil so steht es in jedem Lehrbuch und es ist natürlich in jedem Lehrbuch falsch. Okay? Ich schreibe es natürlich dann auch so. Okay? Also, Event-Driven Software ist nicht objektorientiert, sondern ist nicht Message-Driven. Auch klar. Gut, dass da ein Ton dabei ist. Die Sichtweise quasi, also was ist jetzt ein Objekt? Und die Sichtweise, wie man dann vorgeht und versucht, Software zu designen, ist also genau andersrum, wie man es in so nicht objektorientierte Sprache macht. Man geht nicht her und versucht, irgendwelche Algorithmen zu beschreiben und passende Datenstruktur sich da dazu auszudenken, sondern man geht quasi genau andersrum her und geht quasi von, also man schreibt weniger aktiv, könnte man sagen, sondern man schreibt eher reaktiv und designt auch eher reaktiv. Nämlich, wenn irgendwas passiert, muss ich irgendwie darauf reagieren und nicht unbedingt nur agieren. Und wenn man so will, ist das Design eher so von der Empfängersicht her, könnte man sagen. Und gleich noch was, Event-Driven, ereignisgesteuert und objektorientiert sind zwei Paradigmen, die man nicht unbedingt nur kombiniert haben muss, sagt uns das Lehrbuch und ich sage, dass es falsch ist. Es ist einfach deshalb falsch, weil zumindest nachrichtenorientiert und objektorientiert ist für mich dasselbe Software-Design. Also ich wäre sehr vorsichtig zu versuchen, nachrichtenorientiert zu arbeiten und dann nicht objektorientiert zu arbeiten. Klar, ich kann krampfhaft die Kapselung vermeiden und mir da ein paar Nachteile einhandeln, das war's dann aber auch. Und andererseits, ich kann auch objektorientiert arbeiten und kann versuchen, im Design dann nicht nachrichtenbasierend oder nachrichtenorientiert zu denken und damit handle ich mir halt ein ganzer Packe andere Probleme ein, nämlich meistens das Problem, dass ich wieder explizit Algorithmen formuliere und, wenn man so will, die Kapselung aus dem Auge verliere oder, falls ich sie technisch nicht aus dem Auge verliere, so doch zumindest das Grundprinzip aus dem Auge verliere, nämlich, dass ich ständig den Standpunkt wechsle, wenn ich programmiere. Also, dass ich mich quasi immer in dieses eine Objekt reindenke, das ich momentan gerade beschreibe und wieder reaktiv beschreibe. Also, das ist so. Und sobald ich halt reaktiv objektorientiert beschreibe, bin ich zwangsweise aus meiner Sicht in der Nachrichtenorientierung, weil wenn ich halt folgende Nachrichten kriege, dann reagiere ich halt folgendermaßen und dann kann ich zu einer Nachricht auch sagen, wenn eine Methode oder wenn eine Funktion von mir aufgerufen wird, die eigentlich nichts anderes ist als ein Message-Handler letztendlich, dann ist es halt trotzdem so, dass ich in Wirklichkeit event-driven oder, sagen wir lieber, nachrichtenbasierend programmiere oder entwickle oder design. Also für mich sind die beiden Begriffe sehr, sehr schlecht bis gar nicht zu trennen, obwohl sie in der Lehrmeinung üblicherweise als zwei unterschiedliche Paradigmen verwendet werden, aber aus meiner Sicht mit künstlichen Trennungskriterien. Okay, was kann man jetzt so mit Objektorientierung anstellen? Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Eindruck gekriegt. Ihr seht jetzt in meinem Vortrag kommt ziemlich wenig Quellcode vor, das ist eigentlich Absicht heute, weil ansonsten müsst ihr von jedem Einzelnen wissen, was er halt schon an Programmiersprache gesehen hat und falls das keine große genug Überschneidung gibt, dann müsst ihr quasi zuerst Einführung in irgendwelche dämliche Programmiersprache machen, dann habt ihr keinen Bock, das ist zu langweilig. Okay, also eine Grundidee, sage ich mal, im objektorientierten Design war schon immer, seit es das Zeug gibt, nicht erst seit die berühmte vier Personen um der Herr Gamma und dieses Buch geschrieben hat, was aber trotzdem Pflichtlektüre ist, Design Patterns natürlich. Eine Grundidee war schon immer, dass, wenn man jetzt so nachrichtenbasierend quasi denkt und objektorientiert denkt, indem man reaktiv beschreibt, dann gerät man quasi immer wieder in die gleiche Situation. Warum gerät man in die gleiche Situation? Die Frage ist eigentlich, warum gerät man überhaupt in irgendeine Situation? In eine Situation gerät man ja, wenn man sich quasi mit seinem Objekt, um das man sich momentan kümmert, zunächst mal ein bisschen identifiziert. Also ihr kennt das vielleicht, bei mir ist das manchmal so, wenn man einen guten Roman liest, dann wird irgendwie so Mitglied der Geschichte und eigentlich fast identifiziere mich schon mit der Hauptfigur und ansonsten ist das Buch gerade langweilig und liest es anders oder so. Und so ähnlich ist es beim Softwareentwickler halt auch. Irgendwie hat man gerade ein Hauptthema und in diesem Thema hängt man sich fest und dieses Thema ist halt nun mal gerade das Objekt, das man momentan beschreibt. Und wenn man eben reaktiv beschreibt, und dann gerät man eben in Situationen, weil das Objekt quasi in Situationen geraten kann, weil dem ja Ereignisse passieren können oder das über Nachrichten, über Ereignisse informiert wird. Und dadurch gerät man eigentlich immer wieder in die gleiche Sorte Situation. Und aus dieser Idee raus kommt eben die Sache mit der Entwurfsmuster oder auch mit der Implementierungsmuster, solche Muster jetzt für immer wieder die gleiche Situation, die hat man eben nicht nur im Entwurf, sondern die hat man durchaus auch in der Implementierung, die hat man übrigens auch in der Organisation. Also es ist eine gleichartige Struktur im Design und die ergeben sich daraus, dass man auch in der gleichen Situation war und quasi so reagiert hat. Und die große Idee, also wer das Buch nicht kennt, El Gama et al., Design Patterns oder Entwurfsmuster, die deutsche Übersetzung kann man sogar lesen, dann würde ich sagen, ist eine Pflichtlektüre, wenn man heute nur Informatik betreiben will. Dringend lesen, also wer es nicht gelesen hat. Aber beschäftigt sich also jetzt hauptsächlich mit Entwurfsmuster, mit diesem einen Pattern oder mit diesem einen Bereich. Aber die Idee ist deshalb so genial, weil es so einfach eigentlich klar ist und das hat eigentlich jeder schon immer so gemacht. Also man gewöhnt sich ja auch sowieso gewisse Muster an, wie man Software entwickelt, wenn man eine Weile lang entwickelt oder wie man designt oder wie man organisiert und entsprechend kann man das natürlich auch mal formalisieren, den ganzen Prozess. Und um nichts anderes geht es und die Objektorientierung bietet sich da halt einfach an. Ich wollte kurz für die Leute, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben, kurz ein paar Muster vorstellen. Also was kann einem da ständig begegnen und versuche hier mal ganz einfache Muster vorzustellen. Also was einem ständig begegnet, ist das Fabrikmuster. Oder zu Englisch Factory, also man hat irgendwie was und davor braucht man hin und wieder mehrere davon, also was könnten das sein? Also bei, also nochmal Army Hacker der Textverarbeitung und da möchte unser Benutzer halt einen neuen Text machen und hin und wieder hat er sogar mehrere davon, also er schreibt die bloß immer am gleichen Text. Und irgendwie muss man jetzt Texte herstellen können und dazu denkt man sich halt Objekt aus, was halt Texte herstellt. Oder man denkt sich ja, Objekt aus, was halt XY herstellt, ist scheißegal, aber irgendwie hat man diese Situation, dass man irgendwas öfters mal herstellen muss, weil man braucht jetzt wieder nice davon, das hat man halt öfters. Und das ist so ein Beispiel für so Design-Pattern, in dem Fall eher das Fabrikmuster, dass man sich ein Objekt ausdenkt, was andere Objekte von einer bestimmten Sorte herstellen kann, wobei Fabriken durchaus polymorph sein können, das heißt, die können eventuell kann eine dieselbe Fabrik unterschiedliche Objekte herstellen, die aber vielleicht wieder Gemeinsamkeit haben, zum Beispiel hier gleiche Schnittstelle oder so. Also, sowas gibt's und dann kann man, wenn man eben solche Muster, ein anderes Beispiel dabei, also ein zweites Beispiel ist ein Stellvertreter, ich möchte irgendwie was machen und derjenige, mit dem ich mich unterhalten will, der steht verfügbar und kann der sich jetzt so lange Stellvertreter lassen oder so, oder derjenige, mit dem ich mich unterhalten will, der ist verfügbar, aber es ist sehr teuer, ihn zu erreichen und ich würde mich eigentlich momentan viel lieber mit einem Stellvertreter unterhalten und der kann dann das vielleicht, was weiß ich, offline oder wie auch immer, kann das mit seinem Original da regeln und ich komme aus der Situation raus, dass es ein bisschen teuer ist, mich mit dem zu unterhalten oder schwierig oder nicht erwünscht in diesem Zeitpunkt und sowas hat man zum Beispiel auch öfters und dafür gibt es zum Beispiel das Stellvertreter-Pattern oder das Stellvertreter-Entwurfsmuster und das ist auch was, was man häufiger hat. Und wenn man solche Entwurfsmuster dann eben hat, dann beginnt man sich einfach, wenn man sich die erste überlegt hat oder wenn man sich von El Gama et al. Die erste Entwurfsmuster quasi auf dem Silbertablett präsentieren hat lassen, dann fängt man halt an, sich zu überlegen, wenn man so Software entwickelt, dass man halt immer wieder in irgendwelche Situationen gerät, die sich wiederholen und dann fängt man an, diese Entwurfsmuster mal generisch auszuimplementieren. Also man fängt irgendwie an, so Entwurfsmuster zu bauen und es dann irgendwie auf den einzelnen Fall zu adaptieren. Und damit fängt man an, seine eigene Arbeit zu automatisieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ist heute nicht mein Thema, aber das geht so weit, dass man daraus Code-Generation-Werkzeuge bauen kann. Dass man also quasi aus dem abstrakten Beschreiben von Entwurfsmuster oder Implementierungsmuster, dass man, wenn man das mal abstrakt beschrieben hat, wenn man da quasi Referenzimplementierungen davor hat, dann könnte man eigentlich gleich einen Compiler bauen, gell? Den man eigentlich so mit den Parametern füttert oder mit der Beschreibung füttert, wo sich die spezielle Situation jetzt von anderen unterscheidet, dann könnt ihr eben eigentlich das ganze Zeug zusammenbauen. Oder wenn es wirklich eine Spezialisierung ist, kann man sich mal entscheiden, dass man es vielleicht über eine Spezialisierungsbeziehung macht, dass ihr also irgendwie wirklich abstrakte Beschreibung von so einem Entwurfsmuster haben und daraus spezialisieren mit den Sprachmitteln und da kann man sich dann entscheiden. Also man kommt über solche Ideen tatsächlich da dazu, dass man ein bisschen Softwareautomatisierung betreiben kann, wobei automatisierte Softwareentwicklung, das ist eines meiner Steckenpferde, hauptsächlich für mich bedeutet, jetzt nicht irgendwie, ich lese irgendwie mal in UML Cacheler und dann spucke ich irgendwelche, Code-Skeletons aus und dann muss ich von Hand programmieren anfangen. Also das ist damit nicht gemeint, sondern irgendwie, ich mache eine abstrakte Beschreibung von meinem Problem und dann ist das Programm fertig. Also schon so eher die Richtung. Und da kann ich das brennend empfehlen. Also da gibt es hochspannende Dinge, die man in die Richtung machen kann. Da höre ich jetzt aber wieder auf, weil sonst wechseln wir das Thema. Das ist aber ein Angebot für einen Vortrag. Also, falls sich irgendjemand dafür interessiert. Weiß ich erneut. So als Hinweis, eigentlich man hat alle Compiler das Gleiche. Gell? Die wandelt halt die Euphormalsprache in die andere um und das macht es, indem sie irgendwelche Patterns darüber irgendwie rechts aus implementiert. Oder? Ich meine, irgendwie muss so eine Abbildung funktionieren. Das sind ja Funktionen-Compiler. Also, hoffentlich. Okay, egal. Ein anderes Pattern nur, das jetzt vielleicht so ein bisschen eher High-Level ist und so klassisch, weil es im Bereich User Interface ganz gut zu verwenden ist, ist eben, ich habe es jetzt mal so rum hingeschrieben, obwohl ich es nie so schreibe, weil so steht es auch in der Literatur. Aber die Leute, die es kennen, die wissen, dass es natürlich Quatsch ist. Also, es müsste natürlich Model Control View heißen, weil irgendwie ist es nämlich völlig blödsinnig, dass man es in der Reihenfolge schreibt. Ich habe keine Ahnung warum. Also, die Grundidee ist, kurz, um auch dieses Beispiel vorzustellen, also MCV sage ich immer und dann frage die Leute mich immer, du von was sprichst du? Und dann sage ich MVC. Egal. MCV bedeutet Model Controller View, das ist die Grundidee, dass man Benutzeroberfläche, gleich welcher Art, also kann man sehr gut zum Beispiel auch für grafische Benutzeroberfläche nehmen, aber bei weitem nicht nur. Wer nimmt es für grafische Benutzeroberfläche? Naja, zum Beispiel die zwei vorgestellte objektorientierte Systeme, also zum Beispiel Apple mit Objective-C, also Cocoa beispielsweise, wird so programmiert oder es wird eben zum Beispiel Smalltalk so eigentlich schon immer programmiert, eigentlich, ich glaube schon seit Ende 70er, gell? Oder Anfang 80er Smalltalk, nein, ich glaube Anfang 80er. Und inzwischen auch .NET, also es scheint sich so langsam rumzusprechen, dass es vielleicht ein cleveres Pattern für Benutzeroberfläche ist. Die Grundidee ist folgende: Man kann hier durchaus auch wieder Software in Schichten organisieren. Man organisiert quasi die Benutzeroberfläche in drei Software-Schichten. Und zwar hat man unten das Modell, mit Modell meint man alles, was man in der Benutzeroberfläche halt irgendwie behandeln will oder behandelt wissen will, worauf der Benutzer so Zugriff haben sollte. Und die View ist die Art und Weise, wie man das dem Benutzer ausrendert. Also zum Beispiel in Fenster und Eingabefelder oder sowas bei ihrer grafischen Benutzeroberfläche. Und in der sogenannten Controller-Schicht liegt eine sehr aktive Schicht. Das ist nämlich eine Schicht, die wird ein sogenanntes Delegate, das heißt, diese Schicht, auf die werden alle mit Ereignisse, also auf gut Deutsch, alle Nachrichten umgeleitet, die irgendwo in der Anwendungsschicht auftreten können. Also Benutzer hat mit der Maus geklickt oder Benutzer nervös auf der Tastatur oder so, Hilfeereignis. Und die Nachrichten, die kriegt quasi das Zeug in der View, sondern die wird stattdessen umgeleitet an das Delegate, eben eine Controlling-Schicht. Und diese Controlling-Schicht guckt, was der Benutzer da oben wahrscheinlich meint oder meint, je nachdem, ob es ein Algorithmus ist oder eine algorithmische Implementierung von einer Heuristik. Gell? Und ja, so ist halt. Und je nachdem reagiert die Controlling-Schicht da drauf und guckt, dass sie im Modell das rumwurschtelt, was der Benutzer da haben will. Und wenn der Benutzer irgendwie was aus dem Modell wissen will, dann grabt es im Modell aus quasi und schmeißt es dann hoch. Oder wenn der Benutzer halt irgendwie will, dass was ins Modell unter geht, dann erzeugt es halt Nachrichten und wirft sie aufs Modell unter drauf, wenn der Benutzer das Welle hat. Gell? Kann ja sein. Ich mein, zum Beispiel oben wird irgendein Menü gerendert. Wie auch immer das gerendert wird, ist jetzt scheißegal. Also vielleicht, da klappt ja was ab, ihr kennt das alle. Und wahlweise oder in andere Modelle muss halt immer grafische Benutzeroberfläche sein. Drücken Sie die 1, wenn Sie 2 gemeint haben. Drücken Sie die 2, um zum Hauptmenü zurückzukehren und so. Außer dem Menü. Also egal, wie das Menü aussieht, irgendwie erzeugt der Benutzer dann Nachrichten. Und das erfordert ja, dass man irgendwie unter im Modell korrekt irgendwie das bewirft, was da auch gemeint war. Gell? Also man wirft nicht ins Modell unter irgendwie die Nachricht, der ballert sich halt so rum, sondern irgendwas hat der Benutzer ja gemeint und versucht halt im Modell dann entsprechend zu treffen. Und das macht er bei Controlling-Schicht und der Vorteil von diesem Pattern MCV, sage ich jetzt mal absichtlich, von diesem MCV-Pattern ist, dass man den gesamten User Interface Description Code, also alles, was irgendwie relevant ist, um die Schnittstelle zu beschreiben, um die Semantik der Schnittstelle zu beschreiben, dass man die komplett in der Controlling-Schicht hat, also auf einem Packet zusammen. Und das ist halt praktisch und das will man öfters mal haben und das ist eigentlich der Klassiker, weshalb man das Implementierungsmuster Delegate anwendet. Der Klassiker ist, man hat ziemlich viele Objekte oben, ziemlich viele Objekte unten und man möchte jetzt eigentlich einen Aspekt darstellen und da kommen wir ja in der Aspektorientierung übrigens auch sehr interessantes Paradigma für Programmiersysteme oder für Programmiersprache und möchte einen Aspekt darstellen und das kann man machen, indem man quasi die Nachrichten, für einen Aspekt relevant sind, mal alle irgendwo konzentriert. Auf einem Objekt und dieses Objekt ist dann eben ein Delegate für andere Objekte. Also, das ist so die Grundidee, das ist auch was einem öfters beim Implementieren begegnet und eben was ganz praktisch ist für Benutzeroberfläche, ist eben die Ausführung dann im sogenannten MCV-Pattern, Model View Controller Pattern, also Ich hoffe, ich kann es so erklären können, dass man irgendwas damit anfangen kann. Die Leute, die noch nie programmiert haben, da wird es wahrscheinlich jetzt wirklich spätestens allerschwierigst. Aber denk mal, beim Chaos-Seminar darf man das machen. Und das ist eben ein Klassiker für Design-Pattern, was immer wieder benötigt wird. Also MCV für Benutzeroberfläche, wobei ich noch dazu sagen muss, dass sich das Pattern übrigens für alle möglichen Schnittstellen eignet. Es eignet sich bei Web nicht nur für Benutzeroberfläche. Also ihr kennt das, was gibt es denn für Schnittstellen? Klassischerweise ABIS, APIs und UIs, oder? Und so die Schnittstelle, die man da irgendwie so auf Modulebene hat, wenn man so modulweise designt, so irgendwie Binärschnittstelle, Quellcode-Schnittstelle und Benutzerschnittstelle. Also die Schnittstelle zu PEPCAC. Problem exists between Keyboard and Chair. Seid ihr noch dabei? Okay, ich muss da mal vorsichtig sein, was für solche Themen. Egal. Also es gibt verschiedene Sorten Schnittstelle und dieses hübsche Entwurfsmuster eignet sich eigentlich, wenn man so Schnittstelle orientiert, was designt, ganz gut oder Abwandlungen davon und meistens findet man da auch irgendwo Delegates. Das ist so quasi, Delegate könnte man quasi so als Moderator oder Moderations ja, Pattern sehen. Und der Moderator hat ja bekanntlich die Kontrolle, ihr kennt das. Also jeder, der schon mal in einer Fernsehsendung weiß, was, dass das tatsächlich so ist. Okay, egal. Wunderbar. Das Ganze klingt jetzt dann so langsam schon doch wieder ein bisschen technisch. Und ich möchte bloß darauf hinweisen, also man könnte jetzt argumentieren, Objektorientierung ist so ein bisschen untechnisch, wenn die Maschine, die Hand eigentlich so überhaupt nicht objektorientiert ist. Und warum soll ich dann so objektorientiert rumdesignen und irgendwie, ja, wer weiß, ob das dann jemals überhaupt irgendwie performt oder ob das überhaupt funktioniert und so. Das Schöne ist, dass das objektorientierte Paradigma, also auf einer Skala, wenn man Skala zeichnen würde, hier ist die Maschine, hier ist der Mensch, der da rumdenkt, dass es sehr nahe an dem ist, wie Menschen eigentlich normalerweise denken. Also natürliche Sprache arbeitet fast objektorientiert, fast, nicht ganz, weil sie nicht formal darstellbar sind, aber fast. Also so, wie soll ich sagen, ich schüttel dem Alex die Hand, so, ich schicke doch dem Alex da eine Nachricht dabei, oder? Könnte man fast sagen. Also ich übe die Handschüttelmethode auf der Alex aus und der Alex grinst dann oder so, also ihm ist ein Ereignis passiert und er hat darauf reagiert. Irgendwie. Also man formuliert das ein bisschen anders, aber in Wirklichkeit ist das, wie Menschen denken und wenn sie in Sprache denken, mindestens, und ich bin mir nicht so ganz sicher, aber wenn sie in Sprache denken, dann ist es sehr nahe, zumindest an Objektorientierung. Und das Schöne ist, da es immer noch formal ist, kann man es halt natürlich geeignet in andere formale Sprache übersetzen. Und wenn man da effiziente oder wenigstens geeignete Übersetzungen findet, dann kann man quasi die Brücke zur Maschine ein ganzes Stück leichter schlagen. Und man kann zumindest die beiden Prozesse trennen, dass man im Design möglichst frei denken möchte und diesen technischen Prozess, wie es übersetzt wird, dass man den quasi getrennt davon betrachten kann. Ich bin, das ist allseits bekannt für dieses Nichtwissen, sicher kein Verfechter von, wir nehmen einfache Programmiersprache, weil dann können auch doofe programmieren. Also ganz ehrlich, das ist das, was mir am PHP am meisten stört. Dass meistens etwas die Sprache, das Software-Design, PHP vollständig sind und möglicherweise auch die Entwickler, die das üblicherweise verwendet. Das ist es also sicher bei mir nicht, da hoffe ich, bin ich unverdächtig, sondern ich sage absichtlich, man kann diese beiden Überlegungen nicht vollständig, aber teilweise kann man sie trennen. Oder man kann zumindest, also man muss das schon beide machen natürlich, klar, also eine von beiden weglassen, egal welche. Aber man kann noch zumindest, man kann es sich quasi raussuchen und man kann dann quasi spielen, so technisch wäre, wie es euch momentan interessiert. Das ist auch ganz interessant dass, oder auch ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man die Technik nie aus den Augen verliert, wie das dann tatsächlich auf der Maschine umgesetzt wird, ist halt objektorientiert, aber dass man hier einen zweiten Prozess anlehren kann oder aber, wenn ich technische Informatik mache und versuche auch, sehr technische Prozesse zu beschreiben, eignet sich die Objektorientierung trotzdem sehr gut. Ob ich sie dann unbedingt mit Smalltalk OS implementiere, schneide ich, oder mit Objective-C im Kern, ist eine zweite Frage. Eigentlich nicht. Aber es ist dann trotzdem so, dass sie dann halt vielleicht mit Teilaspekten von Objektorientierung jetzt momentan gerade nicht arbeitet, weil ich weiß, das ist technisch schwierig zu realisieren, oder aber sie sorge dafür, dass es technisch ineffizient werden muss. So etwas gibt es. Aber ich kann mir das quasi raussuchen, wenn ich mir beider Seiten bewusst bin, dann kann ich die Erbe getrennt behandeln und dann zum Schluss wieder als zwei Aspekte von einer und derselben Sache zusammen behandeln. Also es ist eine sehr gute Idee, dass man eben versucht, wenn man Software-Design macht, dass man dass man unterschiedliche Aspekte einer derselben Sache beleuchtet und keinen vergisst natürlich und dass man das aber auch so machen kann, dass man sich auf der einen Aspekt oder der andere Aspekt konzentrieren kann. Und diese Möglichkeiten, die gibt's eben, die kriegt man quasi beim objektorientierten Design quasi frei Haus geliefert und muss sich jetzt nicht unbedingt nur auf eine Sache konzentrieren oder die eine Sache geht sehr gut und die andere geht gar nicht oder nur sehr schwierig und umgekehrt. Also das ist eine interessante Sache und gibt es Grundregeln, dass man das auch wirklich nutzen kann, die Power, und die haben hier mal zwei ganz wichtige hingeschrieben. Also zunächst mal sollte man schon im Design sich entscheiden, wie technisch das wird und wie technisch es einen interessiert. Das sollte man durchaus. Und dann sollte man versuchen, das, was man designt hat, auch tatsächlich so hinzuschreiben. Das ist eine Grundidee der Objektorientierung. Das hört sich jetzt ganz merkwürdig an als so Vorschlag für, wie programmiere ich effizient oder sinnvoll, wie designe ich sinnvoll und wie programmiere ich dann sinnvoll. Ich mag es euch wirklich ans Herz legen, es ist ernst gemeint. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich Software entwickle und wenn ich versuche, die Software effizient auszudrücken und richtig auszudrücken und möglichst auch mein Problem zu treffen, dass ich zuerst mal hergehe und mir im Klaren sei, was ich eigentlich beschreiben will und das dann auch wirklich so hinschreibe. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, naja, ich mache eigentlich nie was anderes, ich denke halt in C++. Und das stimmt halt meistens nicht. Also man merkt, dass wenn man mit Softwareentwickler arbeitet, dass man, wenn man die Softwareentwickler, die schreiben einem ganz komischen, unleserlichen Code hin, wo sie sich gerade ausgedacht haben, wie können sie sich möglichst kompliziert ausdrücken, dass es effizient aussieht. Und dann fragt man die Leute einfach, du hast ja schon da damit gemeint, und dann kriegt man meistens eine ganz einfache Antwort. Und wenn man so in Richtung objektorientiertes Design geht, dann wird dringend empfehlen, als rückwärts dann wieder zu sagen, naja, dann schreib es halt erstmals genauso hin. Also ähnlich ist es, man kommt aber in so Bereiche wie, wie kriege ich überhaupt die Reusability auf Code und wie kriege ich überhaupt jedes Mal wieder eine Lesbarkeit von Code. Also Reusability ist mir noch weit weg, wie gesagt, da reicht Objektorientierung nicht aus, aber wenigstens, dass der Code lesbarer wird, dafür kann man sie benutzen. Und das hängt dann mit dem nächsten Trick zusammen. Jeder, der irgendwie programmiert, macht sich ein Modell. So denken Menschen halt. Und wie gesagt, Menschen, jeder von uns denkt nahezu objektorientiert, wenn er zumindest in dem Augenblick, wo es versucht, mit Worte auszudrücken. Dann wird es objektorientiert, von selber quasi. Und dann heißt es halt, ein bisschen mehr über das Problem nachzudenken und es auch wirklich so beim Namen zu nennen, wie es halt ist. Und auch solche Dinge wie Symbole in Programmiersprache einfach so zu benennen, wie das, was man tatsächlich sagen will. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man es jetzt A, B, C nennen soll oder so. Ich meine, das ist Kinderkacke. Oder A1, A2, A3, F1, F2, F3, das waren jetzt Variablen und Funktionen. Also darum geht es mir jetzt weniger, sondern die meisten Leute, die ich kenne, versuchen sich dann ganz komplizierte Namen und Symbole auszudenken, wenn man programmiert. Und wenn man sie dann fragt, was man damit gemeint hat, dann kriegt man meistens eine ganz einfache Antwort. Und der Trick ist, dass man das dann hinschreibt. Also dass man die anderen Symbole weglöscht und die dann genau hinschreibt. Und die man halt gemeint hat eigentlich. Gell? Und dann waren die Programme leserlich. Und das Schöne ist, das objektorientierte Paradigma hilft einem dabei, weil man ja im Prinzip ja so fast, wie man es verbal beschreibt, auch wirklich zunächst mal programmieren kann. Also das sollte man auch nutzen und dann wird das Ganze übersichtlich und wenn man den technischen Aspekt betrachtet, wird man es vielleicht wieder umbauen, kann sein, aber auch der technische Aspekt beschreibt man ja wieder verbal und dann kann man eigentlich fast auch wieder genau so vorgehen. Also es sind ganz wichtige Dinge, das sieht völlig harmlos aus, was hier steht, aber jeder, der mal programmiert hat und dann versucht hat, Code-Design zu machen und versucht hat, Software-Design zu machen, das besser zu machen, der wird feststellen, dass es eigentlich zwei Knackpunkte sind, kurioserweise. Also in der Einfachheit liegt hier quasi so die Wurzel. Das heißt natürlich, dass Design auch dann technisch clever ist, wenn mir was technisch cleveres eingefallen ist und ich kann es genauso beschreiben und genau so habe ich es hingeschrieben. Und dann, wenn ich objektorientiertes Werkzeug kann oder wenigstens objektorientierte Aspekte in meinem Werkzeug kann, schaffe ich das auch, das so hinzuschreiben. Okay. Ich kann auch Beispiele machen, ich habe jetzt keine auf die Folie vorbereitet, aber wenn es eine oder andere interessiert, dann ihr könnt auch mal zwischenfragen und ich knall was auf die Tafel oder so. War ich jetzt so schlimm? Ja. Ja, ich habe gewusst, dass es ein bisschen ein blödes Thema ist, aber. Nee, der Darwin-Kern ist in C, in Objective-C und in diesem. dann siehst du das anders als die Darwin, als die macOS 10 Kernel-Dokumentation. Ja. Ah, okay. Vielleicht ist die Kernel-Doku ein bisschen veraltet. Also ich schwätze von developer.apple.com / keine Ahnung, blob. Ah, und es rauskickt. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, weil dann performt es mal ein bisschen mehr. Ah, okay. Ja. Es ist sicher noch Kernel-Code drin, weil bis auf IOKit schreibst du ja die Treiber in Objective-C. Außer keiner macht es einfach, ich meine, das geht ja auch. Ja, okay. Ich habe nichts mehr dagegen. Also, es ist ja sehr schade, dass das Mikrokonzept verlassen haben, unsere Apple-Freunde. Eigentlich ist es halt kein Mikrokon, weißt du. Also beim Mikrokon läuft, soweit ich das Konzept verstanden habe, läuft, glaube ich, der Kern und der Mikrokon nicht im selben Ring. Und er wird auch jetzt hart zusammengelinkt während der Design-Time, oder? Oder haben die da irgendwas missverstanden? Ich meine, das kann ja auch sein. Okay. Egal. Haben wir ein Band? Wunderbar. Aber egal. Ich habe aber nichts dagegen, wenn sie das jetzt so macht, weil möglicherweise performt es dann endlich. Ja, klar. Okay. Okay, egal. Okay, also, ich habe ja versprochen, dass ich hier ein bisschen ablösche, zu schlimm wird es nicht, weil über Java abzulöschen, das wird ja auch ein gesamter Vortrag. Sprenger, fast. Da können wir eigentlich eine Vorlesungsreihe so, warum Java scheiße ist. So, 6 Vorlesungen, 7 gibt es sicher. Egal. Okay, also, ein Riesenproblem bei Java ist natürlich die strenge Typisierung und damit fällt halt schon ziemlich viel flach. Gell? Also, ab da weiter zu reden über Objektorientierung wird schon schwierig. Also, warum ist das so? Die strenge Typisierung und Objektorientierung, widerspricht sich das? Naja, ein bisschen schon, gell? Also, wenn ich eigentlich Nachrichten drauf schmeiße, darf ich Lust haben und das Ding reagiert jeweils anders und möglicherweise kann man die umleiten und derjenige reagiert auch irgendwie ein bisschen oder so, dann können wir vielleicht nur die Ausrede erfinden, die auch gar nicht gemacht wird, dass so Schnittstellebeschreibung im Prinzip ja sowas wie ein Protokoll ist, plus der Design-Time. Aber der Witz ist ja gerade, dass dieses Zeug so Runtime ändert und da gibt es dann natürlich in Java klar die Möglichkeit, dass man Objekte so Runtime mutiert, aber eigentlich gibt es das nicht in der Sprache. Gell? Also, wenn man es genau nimmt, sondern das machen dann irgendwelche Leute wie Leute, die halt so Zeug wie Hibernate hacken und die machen es dann halt trotzdem und eigentlich ist es nicht so gedacht. Also dieser dynamische Effekt, der fehlt halt vollständig und dann wird es nämlich auch schwierig, irgendwie dynamisch Delegates reinzunehmen und wieder rauszunehmen und so. Also irgendwie sind halt zu viele Entscheidungen zu Design-Time, könnte man sagen. Das ist übrigens auch ein Grund, sehe ich das, man hat jetzt in Java zweite, vielleicht kennt der eine oder andere Java schon mal gehört, so Programmiersprache von Sun, wurde mal für Waschmaschine erfunden. Nie gehört. Okay, egal. Ich dachte, das kann man vielleicht voraussetzen. Also die haben jetzt vor einiger Zeit haben sie jetzt eine zweite Sorte Schnittstellebeschreibung in Java eingeführt. Also es gibt jetzt Schnittstelle und Generics und irgendwie sind Generics sowas wie Schnittstelle. Und ich sag mal, diese Unterscheidung überhaupt zwischen Schnittstelle und Generics, die braucht man eigentlich bloß, wenn man halt nicht objektorientiert ist. Ansonsten gibt es die Unterscheidung logischerweise nicht. Und ich sag mal, es gibt ja Leute, die haben wenigstens eine gute Ausrede dafür. Also, warum möchte ich trotzdem was in die Design-Time schieben? Naja, damit, okay, es gibt die Cheat-Lüge, ich weiß, aber wenn man von der mal absieht, ich möchte Performance kriegen und das soll auch gläubiger und dann ist es irgendwie blöd, wenn alles zur Runtime entschieden wird, dann müssen eigentlich die ganze Entscheidung auch die ganze Zeit zur Runtime getroffen werden und das ist halt Rechenaufwand und irgendwann muss irgendjemand muss das halt die ganze Zeit rumrechnen, diese ganze Entscheidungen und wenn ich die halt, gut, wenn ich den Rechenaufwand, ich hätte eigentlich einen großen Teil vom Rechenaufwand, der da insgesamt gerechnet wird, den hätte ich eigentlich so der Rechenaufwand quasi halbiert und so die eure Hälfte, die hätte ich gern da gerechnet, wo es quasi im Anwender nicht auffällt. Weil rechnen muss es. Das ist eine Entscheidung, die muss getroffen werden, also müssen die rechnen. Entscheidbare Probleme, super, kann man Algorithmen dafür finden und man findet sie auch und dann, wenn man sie hat, dann ist man halt nicht fertig, sondern muss man sie auch noch rechnen, gell? Für den jeweiligen Fall. Und, aber der Witz ist natürlich, dass man dann diese Rechenzeit quasi zum Zeitpunkt macht, wo sie eigentlich so stört und dann bleibt quasi bloß die andere Hälfte von der Rechenzeit übrig. Und das ist halt die, die mit verhindern kann, das sind die Sachen, die eben nicht Design-Time entscheidbar sind. Also es gibt eine gute Ausrede, sowas bockhässliches wie C++ zu machen. Einfach deshalb, weil man eben Performance will und vielleicht auch ein bisschen Platz sparen will, weil es hängt ehrlich gesagt etwas die Rechezeit dran an diese Entscheidungen, sondern das Ganze muss ja irgendwie verwaltet werden und dazu braucht man auch Speicher. Also je dynamischer das wird, desto mehr Rechezeit und desto mehr Speicher während der Laufzeit, logischerweise, anders kann es jetzt sein, weil ja die Entscheidungen dort alle gerechnet werden, die ganze Algorithmen, die auch wieder irgendwelchen Speicher belegt und die ganze Darstellungen, Datendarstellungen, die man braucht, um die Parameter zu halten, um diese Algorithmen rechnen zu können, müssen ja auch alle wieder im Speicher sein, also bläh. Und wenn man das halt nicht will, dann nimmt man halt so Ausredensprachen wie C++, die so ähnlich ist wie objektorientiert und guckt, dass man möglichst alles Design-Time entscheidbar kriegt. Möglichst viel. Und so als Tipp, das ist auch der Grund, weshalb man in C++ meistens Templates ohne Ende macht. Weil das ist halt so das Sprachmittel, mit dem man, ist eigentlich auch eine Schnittstellebeschreibung, aber das ist eine Schnittstellebeschreibung für Schnittstelle, die vollständig oder möglichst vollständig zur Design-Time entschieden werden können. Und man möchte halt auch diese ganze Sache zur Design-Time entscheiden und möchte möglichst wenig in die Runtime drücken und dann raus mit der Polymorphie und möglichst viel beschreiben zur Design-Time. Und das ist schon eine gute Ausrede für strenge Typisierung und eben für Durchkompilieren wäre Speed, aber die sollte man dann auch haben. Also irgendwie ist die Sprache, finde ich, ein bisschen kritikwürdig, sehr kritikwürdig, die diesen Vorteil nicht hat, aber auf der anderen Seite auch eigentlich nicht objektorientiert ist, obwohl es in Java problemlos zu implementieren wäre. Also das verstehe ich ja nicht. Jetzt. Also man kriegt eben hin und wieder, also wie soll man sagen, hin und wieder verliert man und hin und wieder gewinnt halt die andere. Gell? Man kriegt aber dann auch bei C++ Drawbacks, also ich weise mal darauf hin, auf die, wenn man dann tatsächlich Polymorphie braucht, also man will eventuell halt bestimmte Entscheidungen dann wirklich zur Runtime treffen. Es gibt hin und wieder sehr gute Gründe, weshalb man das tun will, obwohl man sogar C++-Programmierer ist. Und also in dem Fall möchte man es jetzt. Und wenn man es jetzt halt hier möchte, dann ist es natürlich schade, wenn man dann so was hässliches C++ an der Backe hat, wo die Polymorphie-Implementierung dann wieder eher merkwürdig ist. Also sagen wir so, was ist in dieser Sprache eigentlich nicht merkwürdig? Es ist halt die Kreuzung der Hässlichkeiten von C mit unterschiedlichste Paradigmen. Und ich sag mal, sobald mir irgendjemand was präsentiert, mit was ich gleich kleiner und schneller Code bauen kann, dann, und was nicht ganz so hässlich ist, dann schmeiße ich es weg. Aber ja, wie soll ich sagen? Naja, also ich sag mal, Dynamic Cast ist jetzt ja wirklich der Weisheit letzter Schluss, oder? Also das ist, ich finde es Oberkacke. So wie in irgendwelche andere Sprache? Also nicht so wie in C++ zum Beispiel? So wie in Objective-C, jede Methode ist einfach ein Funktionsaufruf mit dem Objekt als Parameter und der Nachricht als Parameter? So könnte man es doch machen? Gar nicht. Ja eben, aber da sind wir genau beim Thema. Polymorphie kann ja in C++ auch durchkompilieren, bloß die Syntax ist halt scheiße. If, Dynamic, Cast, Loop und so, Exception und dann... Ich meine, das ist ja kein Zustand. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich finde das furchtbar. Eigentlich mag ich halt wieder irgendwelche Nachrichten, Empfänger, Programmierer und der Rest seiner Sprache von mir verbergen, oder? Weil das ist das, was ich ausdrücken möchte. Oder? Also das ist das, was mir in C++ stört. Also die Polymorphie-Implementierung, wenn ich sie dann doch brauche, weil manchmal möchte ich es halt so Design-Time, dann ist zumindest die Syntax merkwürdig und ehrlich gesagt ist die ganze Implementierung merkwürdig. Nee, das ist eigentlich jetzt das Einzige. Aber wir machen heute Objektorientierung. Okay, egal. Also das nervt. Mag auch darauf hinweisen, wenn man solche hässlichen Monster einsetzt, dann hat man natürlich dafür den Vorteil, dass man es klein und schnell kriegt. Also man kann das beweisen. Tatsächlich mit C++, aber man hat natürlich einen sehr hohen Aufwand an Hirnschmalz, dass man mit der Sprache überhaupt arbeiten kann. Also klar, weil irgendwie muss diese Sprache riese Brücke schlagen zwischen Objektorientierung, generische Beschreibungen, zur Design-Time alles entscheiden und dann auch noch schnell und dann auch noch möglichst in C und dann in hässlich. Okay, jetzt haben wir das erste Widerspruch gefunden. Ich fange jetzt mit dem Curry-Flag an, aber doch, ich fange jetzt mal mit dem Curry-Flag an, ist doch egal. Okay, egal, es ist halt C. Also, sag ich mal, ich mag jetzt nicht zu viel über C++ ablästern hier, weil ich mag es jetzt heute lieber positiv sehen. Ich weiß, ich enttäusche euch, aber ich finde es, wie soll ich sagen, also das sind halt Sprachen, übrigens auch viele andere Programmiersprachen, die, wie soll man sagen, naja, die so ein bisschen objektorientiertes Paradigma nehmen und dann eigentlich doch wieder der alte prozedural imperative Kack so als im Vordergrund stehend haben. Also ADA ist eigentlich eher objektorientiert, aber was mir in ADA gut gefällt, ist das, was ihr eben in Dylan auch macht. Fefes Block, yeah, Dylan-Bashing und so etwas. Was mir an ADA gut gefällt, ist, wenn man schon Generics macht, dass dann der Compiler entscheidet, wie viel er durchkompiliert. Weil eigentlich sind die Probleme entscheidbar zu Design-Time, ob sie entscheidbar sind oder nicht. Also die Probleme sind entscheidbar. Zumindest eine Teilmenge davon, sonst müsste man das halt die Probleme lösen. Aber Teilmenge davon, ein Problem, was entscheidbar ist, ist entscheidbar. Und dann könnte der Compiler eigentlich, wenn es gerade entscheidbar ist, dann könnte es eigentlich gerade auch mal bei Gelegenheit entscheiden. Und das finde ich nett von ADA, dass es der ADA-Compiler dann üblicherweise gleich mal entscheidet und dann durchkompiliert, was durchzukompilieren ist und der Rest halt nicht. Also das finde ich zum Beispiel eine gute Idee, aber eigentlich ist ADA jetzt so wirklich objektorientiert, aber Gott sei Dank versucht es ja auch nicht ernsthaft. Also das ist ein ganz anderes Thema, ADA. Ich habe ADA mal angesprochen, statt C++, kommt aus einer ganz anderen Diskussion, weil ADA halt im Gegensatz zu C++ wenigstens nicht hässlich ist. Und ich bin dann bei C++ hängen geblieben, als ich mit der einzige verfügbare ADA-Implementierung, nicht der einzige freie verfügbare ADA-Implementierung, sondern der einzige verfügbare ADA-Implementierung für die meisten Plattformen, die ich kenne, nämlich im GNAT, also GNU-ADA, festgestellt haben, dass das Hello World hat, glaube ich, 400 Kilobyte gehabt und dann habe ich eigentlich schon wieder keine Lust gehabt, weil ich habe halt 250 Kilobyte Platz für das ganze Programm und nicht 400 für das Hello World. Okay, also es ist wieder in diesem Projekt, wo ich es anguckt habe und deshalb habe ich es dann wieder lassen. Aber ich sag mal so, ADA finde ich interessant, passt aber eigentlich nicht so ganz in den Vortrag, weil eigentlich ist es kein Steckobjekt orientiert. Allerdings will es auch jetzt so sein und die moderne objektorientierte Variante sind eher so Ausrede, weil wir wollen auch ein bisschen objektorientiert machen. Okay, also ADA ist dann schon, wie soll man sagen, prozedural imperativ, hierarchisch strukturiert, das ist ADA für mich. Und so ergibt es auch Sinn. Muss nicht alles objektorientiert sein, kann aber. Okay. Also gefällt mir Dylan dann schon besser. Wie der Alex kürzlich festgestellt hat, ist Dylan wunderbar, das Einzige, was es gibt, sind Compiler. Also die es gibt, die möchte man lieber verschmeigen. Okay, hat mich überzeugt. Egal, wieder andere Vorteil kann ja der Alex immer halten. Wurscht. Okay, also was ich nicht vorenthalten möchte, das ist heute so ein bisschen mein Kernthema und Molds, alles führt so ein bisschen darauf zu, das sind die Auswirkungen von Objektorientierung auf Software Engineering. Und dazu muss man zuerst mal eine Begriffsdefinition klären, was ich überziehe wieder gnadenlos. Dafür habe ich so wenig Folie halt. Zur Begriffsdefinition, Software Engineering halte ich für ein Oxymoron und für ein Missverständnis. Also Engineering bedeutet für mich top-down. Jeder, der mir Ingenieure kennengelernt hat, die denken sehr konstruktiv, haha, Wortwitz. Und das machen sie, weil sie halt top-down denken. Und wenn Ingenieure top-down denken, dann denken sie halt selten bottom-up. Gell? Jeder, der mal versucht hat, sogenannte Kreative, so die übliche Bottom-up-Denker, so wir machen jetzt erstmal Brainstorming, so Werbeleute zum Beispiel, mit Ingenieure in einer Arbeitsgruppe zu paaren, der wird feststellen, dass das garantiert schief läuft, weil die versteht nicht einmal wechselseitig, von was der andere überhaupt redet. Also die sprechen unterschiedliche Sprache, die können auch beide Deutsch oder Englisch sprechen, das spielt gar keine Rolle. Sie versteht sich nicht. Und deshalb ist für mich Software Engineering, wir Informatiker, wir haben das so am Hals, dass wir können uns ja weder den Luxus leisten, rein konstruktiv vorzugehen, also rein top-down vorzugehen, noch können wir uns den Luxus leisten, bottom-up vorzugehen und sogar Gegenlaufmethode halte ich für Lüge. Das ist, oder sagen wir mal vorsichtiger, das ist ein Versuch, das Unmögliche zu beschreiben, nämlich wir machen eigentlich immer so ein bisschen top-down, so ein bisschen bottom-up und das ist eigentlich wild durcheinander, oder? Also je nachdem, mit welchem Aspekt wir uns gerade beschäftigen, jeder, der Software entwickelt, ahnt zumindest schon, von was ich spreche, wobei ich eher so auf der Top-Down-Seite bin, aber sage ich mal, aber hin und wieder kümmern wir uns ja schon mal um Details. So ist halt. Und deshalb passt aus meiner Sicht dieser Engineering-Begriff überhaupt nicht auf Software und da leite ich auch davon ab, dass es so viele gescheiterte Softwareprojekte gibt. Also immer dann, wenn man versucht, Software ingenieursmäßig zu betrachten, muss das in den Toast gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Softwareentwicklungsprojekt geben kann, das nicht abstürzt. Ich glaube, diese 30%, 70% der Softwareprojekte sollen angeblich scheitern und diese 29%, die dann immer nur engineeringmäßig aufzogen werden, ich glaube, die sind auch gescheitert. Das sind die entweder unsinkbare Schiffe sind oder von denen man einfach behauptet, von denen man so schön redet oder so. Also es ist schon sehr schwierig, was man hier macht. Und wenn man Engineering, klassisches Engineering nicht machen kann oder nicht machen soll, aus meiner Sicht bei Software, was gibt es dann? Also ich meine hier Software Engineering, ihr schreibt den Begriff natürlich jetzt mal etwas provokant dahin, wenn man unter diesem Begriff halt auch Dinge versteht, die eigentlich das Gegenteil von Engineering sind. Und sowas möchte ich heute vorstellen. Also es geht eher so in die Richtung, da ist es, ja, das ist fast ein Orwellscher Begriff, Ministerium für Wahrheit, Software Engineering oder so. Ich möchte was vorstellen, wo man dann auch sehr schnell hinkommt, wenn man dieses objektorientierte Design noch einen Schritt weiter legt und versucht, objektorientiert dann nur die Arbeitsgruppe zu organisieren. Und das ist Herbert Contract First Design. Ich bin ganz froh, dass es den Begriff jetzt gibt, weil ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, früher immer Development by Contract dazu gesagt, und das hat mir natürlich immer in ein Eiffel-Problem gesetzt. Wenn der eine oder andere, der Eiffel kennt, da gibt es halt diesen Begriff auch, Development by Contract, und ihr versteht halt was anderes drunter. Aber dieser Begriff kommt von Microsoft, soweit ich weiß, und das ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Es ist ein Begriff, der das eigentlich klärt. Also, wie funktioniert das? Naja, also die Grundidee ist, zunächst mal, man verbindet jeweils euer Objekt und auf gewisser Ebene, es gibt ja vielleicht doch Hierarchie, gell? Objekte, das Objekte besteht, könnte sein, aber euer Objekt, also wild definiert, frei definiert, diese Objekte sind jetzt Modulen, euer Modul, das verbindet man jetzt quasi mit eurer Person. Und eure Person ist euer Modul oder für euer Modul zuständig, euer Modul wird auch von eurer Person gemacht. Nee, ganz so ist es nicht, eine Person kann mehrere Module haben, aber euer Modul wird garantiert nur von eurer Person gemacht. Also für die Leute mit gespaltener Persönlichkeit quasi, dass man da diese Ausnahme schafft, dass man die benachteiligt. Da gibt es ja dieses neue Behindertenschutzrecht da. Okay, egal. Also man macht so eine Verbindung Person, Modul, und wenn man das macht, dann gibt es jetzt quasi Schnittstelle zwischen Modulen, und die Schnittstelle zwischen Modulen sind jetzt Schnittstelle zwischen Personen, oder? Und wenn Schnittstelle zwischen Personen, wenn man die organisieren will, dann nennt man das halt üblicherweise einen Vertrag. Also man macht irgendeine Vereinbarung zwischen zwei Personen, die man abspricht. Also was ist ein Protokoll? Oder was ist ein Protokoll rückwärts, ist eine Schnittstelle, oder? Was ist das? Naja, eigentlich ist es einfach eine Vereinbarung, dass man sich halt dran hält, oder? Mir ist das nicht, aber bei Objekten nicht. Und das Ganze kann man eben auch quasi auf personeller Ebene machen. Und dann macht man quasi einen Vertrag zwischen Personen. Und das mag ich dringend empfehlen. Ich finde es absolut klasse, Software-Engineering-Konzept, kurios, gell, dass das irgendwas mit Engineering zu tun hat. Ja, es hat nichts damit zu tun. Mit Software-Engineering natürlich, ihr erinnert euch, Ministerium für Wahrheit. Und das heißt, am Anfang steht der Vertrag. Das heißt, genauso wie man objektorientierte Entwickler zunächst mal sich um Schnittstelle kümmert und dann getrennt davon, was in den Objekten passiert, eben Kapselung, oder? Genauso geht man dann vor und macht zunächst mal Verträge zwischen den Personen, die jetzt ja Module repräsentiert. Und in den Verträge legt man die Schnittstelle fest, und jetzt hat man eben einen riesen Vorteil. Es gibt immer bei Schnittstellevereinbarungen, Protokollvereinbarungen ein riesen Manko, und das ist die Semantik. Jeder, der sich da mal ein bisschen beschäftigt hat, also die Leute, die Semantik-Web machen, die haben es noch nicht bemerkt, aber alle Leute, die obwohl sie Semantik-Web schon mal gesehen haben, dann trotzdem noch vielleicht ein bisschen Sprachentheorie gemacht haben, denen wird auffallen, dass man beliebige Semantik in einer allmächtigen formalen Sprache beschreiben kann, sondern dass es Dinge gibt, die man eben nicht formal beschreiben kann. Das ist ganz überraschend, und irgendwann werden die Leute, die Semantik-Web machen, ganz überrascht aufwachen, dass es tatsächlich so ist, dass es Probleme gibt, die man formal beschreiben kann. Und dass man deshalb jede beliebige Semantik, die aber trotzdem irgendwie Semantik darstellt, und das kann man mit beliebiger Semantik irgendwie in einer einzigen formalen Sprache beschreiben. Also jeder, der programmiert oder organisiert, der weiß, dass das Problem ist, eben, dass man die vollständige Semantik beschreiben kann. Also Eiffel ist deshalb zum Scheitern verurteilt, weil sie versuchen, dieses Problem zu attackieren, zu lösen. Oder anders formuliert, Eiffel ist nicht zum Scheitern verurteilt, weil sie mit ihrem Design by Contract, wo sie versucht, Eingangs- und Ausgangsbedingungen für jede Methode zu spezifizieren, eben nochmal ein Stück Semantik treffen, aber halt wieder die ganze Semantik von Schnittstelle. Weil das nicht geht. Und das Problem kann man aber wenigstens, man kann es nicht vollständig lösen, man kann es nicht formal lösen, aber man kann mit dem Problem super gut umgehen, informell kann man es lösen, und zwar, dieses Contract First Design hat das quasi so als zusätzlicher Nebeneffekt, dass jetzt, wenn es Personen sind, schließen Verträge, dann können die in ihre Verträge auch informelle Dinge ausmachen, und damit können sie wirklich Semantiker vereinbaren. Und zwar beliebige. Ohne dass man die jetzt formal beschreibt, natürlich, aber beliebige Semantiker lassen sich eh formal beschreiben, also quasi pragmatischer Ansatz, dann beschreiben wir halt so viel wie möglich formal und den Rest beschreiben wir informell, und dann passt das schon. Also auch sowas steht in solche Verträge drin. Da steht natürlich zum einen einfach die formale Schnittstellebeschreibung, die macht man praktischerweise in IDL, oder man macht sie vielleicht gleich in der Programmiersprache, die man halt benutzt, aber informell schreibt man dann halt nur Texte zu, wo man sich quasi versucht auszudrücken, versucht Semantik zu vereinbaren und natürlich hin und wieder auch Missverständnisse hat, weil formale Sprache vermeidet Missverständnisse, aber leider lässt sich halt nicht alles formal beschreiben, also informelle Sprache oder sagen wir mal vorsichtig, natürliche Sprache vermeidet halt jedes Missverständnis. Aber es ist besser, viel, viel besser als nichts. Und wenn man auf diese Art und Weise vorgeht, kriegt man eigentlich einen sehr flüssigen Entwicklungsprozess und dieser Entwicklungsprozess ist vor allem eins nicht, der nächste Orwellsche Begriff, es ist kein Prozess. Also man kann nicht diese, ihr kennt das vielleicht so als beliebige Management-Meeting, man kann nicht diese hübsche Pfeilchen malen, die so hintereinander sind, wo da steht dann Prozess dran, in Wirklichkeit sind es wieder Bäume, weil da malt man so die Striche runter, kennt ihr das Zeug? Wer von euch hat schon mal mit einem Consultant zum Durchgehen? Also ich meine, dieses furchtbare Zeug da, also die Welt funktioniert ja so, oder? Erkennt ihr das? Irgendwie so funktioniert ja die ganze Welt. Oder? Das stimmt gar nicht. Manches Gott so, dann nimmt man eine Matrix. Okay, lassen wir es lieber. Also irgendwie sowas, das ist schon ein Prozess, gell? Und wie du denkst an Arbeitsspeicher? Okay, egal. Also, wenn wir so in der Organisationslehre über Prozesse, also ich meine nicht das. Und sowas ist also ganz bestimmt kein Entwicklungsprozess. Weil Entwicklungsprozesse sind in dem Sinne eigentlich überhaupt keine Prozesse, sondern man hat quasi eine Art und Weise, wie man auch wieder ein Protokoll vereinbart, nur dass man eben explizit das State Machine beschreibt, okay? Erst recht keine, die ja eine hierarchische Struktur erzwingt, okay, egal. Also man macht Folgendes, man definiert Schnittstelle und Verhalten und dann gibt es eben Derivate, wie Extreme Programming, hat vielleicht der eine oder andere mal gehört, war mal eine Weile lang riesig hip, ist immer noch irgendwie hip, aber irgendwie macht es keiner. Also, also ich habe gerade einen Student gehabt, die machen das in der Firma, Extreme Programming, und die haben dann auch Leute einteilt, die dann zusammen Pair Programming machen müssen. Wie die Auswahl drauf ist, war mir nicht ganz klar, weil irgendwie haben die gar nichts miteinander zu tun gehabt, aber dass es halt zwei sind. Und, ja, wie soll ich sagen? Also, ich muss die Software nicht verwenden, egal. Okay, also, ich sag mal, diese ganze Wasserfallmodelle sind so die Klassiker, die tatsächlich Engineering in der Software machen. Vielleicht kennst du einen oder andere so, im schlimmsten Fall so dieses Bundeswehr-V-Modell, die V2, die neue Abwehrwaffe. Die V1 natürlich war es fast, mit der V2 gewinnen wir den Krieg noch. So in etwa ist es. Es gibt auch andere Modelle, so Wasserfallderivate, wenn der eine oder andere, ich weiß nicht, wie viel Software-Engineering gemacht hat, aber vergesst jetzt einfach, Alpha-Beta-Version und so, ihr kennt das alle, Release-Kandidat. Okay, jetzt muss man vorsichtig machen mit dem Lash-Dreh, was? Hätte ich ja 2620 rauskommen, ja, genau, ich wollte es nur erwähnen. Okay, egal. Also man muss da nicht künstlich Zyklen einbauen und so, sondern wie funktioniert das Ganze? Naja, man macht einfach Folgendes, also ihr wisst, jeder gute Hacker arbeitet ja so, wie programmiert man irgendwas? Naja, macht einen Texteditor auf und fängt an zu debuggen, oder? Und das ist jetzt eben auf einmal tatsächlich die Arbeitsanweisung. Also das, was wir alle schon immer intuitiv gewusst haben, so funktioniert es, ist zum Beispiel bei Extreme Programming so, also das Erste, was ich programmiere, ist ein Testbench. Kurioserweise, also ich fange streng nur mit an zu debuggen, sondern zu testen, aber das Erste, was ich programmiere, was ich spezifiziere, ist eine Schnittstelle, das, was ich dann programmiere, ist ein Testbench und dann prüfe ich, fange ich an, wenn ich den Code programmiere, dann prüfe ich jedes Mal, wenn ich eine Zeile schreibe, quasi, ob die gegen die Testbench validiert und den Rest habe ich als ein Packer Stubs. Also so extrem muss es jetzt sein, Extreme Programming ist natürlich extrem, also Nomen ist Omen da, aber so extrem muss es jetzt sein, aber so als Grundidee für agile Softwareentwicklung ist durchaus gemeint, dass man eben mit der Schnittstelle beginnt. Und wenn man das Ganze jetzt kombiniert, also das, was wir zum Beispiel in der Firma machen, ist so eine Kombination aus Contract First Design und agiler Softwareentwicklung, dann beginnt man eben, indem man die Schnittstelle als Vertrag vereinbart und dann hackt man Software und guckt, dass man die Schnittstelle erfüllt und wie viel man tatsächlich Modultests macht. Meistens sind es graue Tests, dann das entscheidet die Entwickler selber. Also man muss das nicht so brutal durchsetzen, aber ich sage mal, das entsteht auch von selber. Also es gibt tatsächlich dann Entwickler, die schreiben freiwillig Testbenches. Das ist unglaublich, also man hätte man nie gedacht, dass man freiwillig einen Testbench schreibt, ohne dass man dazu gezwungen wird. Und Pair-Programming entsteht dann auch ganz automatisch, erahnt, wer sich paarweise dann üblicherweise von selber zusammenfindet. Ah ja, ich meine, wenn Schnittstelle Verträge sind, welche zwei Personen sind es dann? Die zwei, die da halt beteiligt sind. Also ich meine, klar. Und das entsteht auch von ganz von selber. Also da braucht man gar keine Arbeitsanweisung mehr geben. Das ist das Praktische, so wie bei Extreme Programming. Sondern irgendwie die zwei Leute, die da beteiligt sind, die setzen sich halt irgendwann zusammen und sagen, du, wir haben doch Folgendes ausgemacht, jetzt machst du das ein bisschen anders. Können wir das ändern? Ja klar. Das ist auch ganz wichtig. Ändern darf man jederzeit, solange man sich einig ist. Einen Vertrag kann man natürlich mit Einverständnis von beiden Parteien jederzeit ändern. Und innerhalb von den Modulen gibt es ja klare Zuständigkeit, da entscheidet ja wieder genau eine Person. Da gibt es überhaupt nichts zu vereinbaren. Also von daher funktioniert das ganz gut. Und dann kann man wirklich mal entwickeln. Das Entwickeln ist ja so ähnlich wie Forscher, sage ich mal. So ähnlich. Also Einsatz gemeinsam. Man sollte am Anfang nicht genau wissen, was schon hinterher rauskommt. Weil wenn man das weiß, dann braucht man eigentlich auch nichts entwickeln. Also entwickeln heißt nicht abwickeln. Das ist schon was ganz anderes. Und das ist das Schöne. Also man kann quasi Requirements beliebig tief spezifizieren oder beliebig nicht tief, möglichst weise, sinnvollerweise pragmatisch so weit runter spezifizieren, wie es mindestens sein muss, dass man irgendwie trifft, wo man das Gefühl hat, ab hier wird man treffen und dann hört man absichtlich auf zu spezifizieren. Und währenddessen entwickelt sich das ganze Projekt und das Projekt bleibt entwicklungsfähig, auch ohne strenge Revisionszyklen, einfach dadurch, dass das Projekt ja quasi mit Gummibänder bloß zusammenhängt, die kann man sogar warm machen und verbiegen, gell, solange sich beide einig sind. Die Gummibänder sind dann quasi die Schnittstelle zwischen den Objekten oder den Modulen. Und dann macht man quasi objektorientiertes Design auf Modulebene und kann da auch wieder Patterns einsetzen und kann sich wieder überlegen, diese ganzen objektorientierten Spiele, und die kann man dann eben rübernehmen bis in die Organisationsstruktur von der Programmierung. Das mag ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr Software entwickelt. Also ganz lustig, man kriegt tatsächlich jetzt wieder genau dieselben Ideen aus der Objektorientierung, die hat man eben jetzt von der Organisation, von so einer Arbeitsgruppe, kann man übrigens auch für andere Arbeitsgruppen verwenden, nicht nur für Softwareentwickler, ganz lustig. Die kriegt man durchs Design durch bis runter in den Code. Ganz nett. Also das Ganze eignet sich offensichtlich sehr gut, zumindest für Softwareentwicklung, und ich behaupte sogar für weit mehr. Ehrlich gesagt kenne ich es gar nicht so wirklich. Ich habe mal einen Namen gehört. Okay, aber das ist bei XP ja nicht auch so, oder? Ja. Also du sprichst momentan von Requirement Engineering, da von Prototyping, richtig?
Ja, also das wird im Prinzip so weit getrieben, dass das alles parallel abläuft. Also du kommst von der Prototyping, entwickelst du im Prinzip direkt zu deinem...
Okay, also bei dem Modell sehe ich ein, also vorgestellt war ich gerade Scrum, ich wiederhole das mal kurz vor der Film, bei dem dann, wenn ich es richtig verstehe, die Prototyping-Phase, die Requirements-Engineering-Phase und Design-Phase alle zusammenfallen und dann auch von den Entwicklern ausgeführt wird, das halte ich für keine gute Idee. Meine Hauptkritik daran ist, jetzt erinnere mich wieder, was das ist und weshalb ich es nicht mache, meine Hauptkritik davon ist, dass Kunden wahnsinnig schwierig zu verstehen sind. Also das Problem ist, Man braucht, also aus meiner Sicht braucht man ein bisschen eine Drehscheibe dazwischen, also jemand, der mindestens in zwei Welten denkt. Also Kunde behauptet von Entwicklern natürlich genau das Gleiche, dass Entwickler wahnsinnig schwierig zu verstehen sind, die, wenn ich so will, würde ich da mindestens einen Dolmetscher hinsetzen. Es gibt einen Scrum Master. Okay, es gibt einen Scrum Master, ich wiederhole das kurz, der das Backlog führt, was der Kunde alles haben will und dann auch Entscheidungen, Designentscheidungen trifft, und da ist meine Frage, das hört sich so an, als sei es dann doch wieder ein Softwarearchitekt. Okay, also ich kann auch detailliert nichts sagen, weil mir hat das abgeschreckt, wenn ich mir vorstellen soll, also ich kenne halt Ich kenne ja meine Kunden und ich kenne meine Entwickler und habe öfters mal ein riesen Problem mit der Sache. Wenn ich mir vorstelle, die lasse ich einfach jetzt mal aufeinander los, dann ahne ich, was dabei rauskommt. Also ganz ehrlich, ich schätze, es sind einige von unseren Entwicklern sind hier, deshalb muss ich vorsichtig sein, aber das auszudrücken. Also sag's mal mindestens so, ich sehe hier listenweise Missverständnisse vorprogrammiert, weil die Leute in völlig unterschiedliche Denkwelten leben. Und dann würde mindestens, wenn man die Position möglichst passiv beschreiben will, dann würde ich mindestens Dolmetscher dazu setzen. Und dann hast du aber immer noch ein Problem, weil den Dolmetscher setzt fast in eine unmögliche Situation. Eigentlich brauchst du dann pro Person Dolmetscher oder so. Weil die Entwickler denken dann auch noch unterschiedlich, also das musst du auch noch beachten. Und das kannst du aber letztendlich wird die Person die einzige sein, die beide versteht und die wird dann das Design wahrscheinlich aus meiner Einschätzung mindestens so stark beeinflussen, dass sie eigentlich doch ein Softwarearchitekt ist. Also den Softwarearchitekt zu vermeiden, das wäre mein Traum, dass das ginge. Aber ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ja, okay. Also gerne, ich nehme es gerne als Anregung mit. Aber ich glaube, ich erinnere mich, dass ich es deshalb abgelehnt habe. Ich hoffe, mir liege das beide richtig, weil mir hat es beides im Kopf und verwendet es beide dann nicht. Aber du hast wenigstens schon Bücher drüber gelesen, das unterscheidet dich von mir. Okay. Also, wenn man so will, ist das Management bei Object für Software Engineering, was ich hier vorstelle. Den Begriff verwende ich jetzt natürlich nicht ohne Sarkasmus, weil Management bei Object hat mit Objektorientierung natürlich nichts zu tun, weil die Leute natürlich nicht verstehen, was das ist. Okay, egal. Okay, also, das habe ich schon erwähnt. Man kommt, wenn man dann objektorientiertes Design macht und objektorientierte Organisation macht, kommt man quasi wie von Geisterhand geführt auch ein bisschen in die Aspektorientierung, was eigentlich ein anderes Paradigma ist und das man auch wirklich mit anderen Paradigmen problemlos wieder verbinden kann. Das ist so die Idee, dass man Software aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, also ein und dasselbe oder Probleme auch ganz allgemein aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, eigentlich auch nichts Neues, gell? Sogenannte Aspekte und halt ein technischer Aspekt und vielleicht andere Aspekte auch. Und Eiffel würde mal dann in die Richtung einsortieren, dass die versuchen, Garantie zu geben in ihre Beschreibungen. Und insofern ist es sowas wie ein aspektorientierter Aspekt in Eiffel, wenn man so will. Löst klar, das ist der Klassiker, wie Aspektorientierung beschrieben wird. Das finde ich ziemlich scheiße, ehrlich gesagt, weil da versteht es eigentlich kein Mensch. Also, ich habe es da nicht verstanden. Ich musste mich da schon noch näher damit beschäftigen, dass ich überhaupt kapiert habe, was das mit Aspekte zu tun hat. Nämlich, dass man, ich mag es nicht unerwähnt lassen, dass man eben Logging und Profiling ganz toll, dass man das so komplett getrennt von allem anderen machen kann. Super. Prima. Okay. Ich mag noch auf andere Dinge eingehen. Man kann auch sowas wie Persistenz als einen Aspekt von einer Software sehen. Also, was ist Persistenz? Persistenz ist das, wenn ich Objekte habe, dass die halt irgendwie leben bleiben. Gell? Also, ich meine, ich gebe meiner Kiste einen Tritt, ich stiefle sie, to boot, ihr kennt das. Und danach sind die Objekte halt immer nur da. Also, es gibt Objekte, die sind eigentlich ziemlich hartnäckig und es gibt halt Objekte, die sind halt nicht so hartnäckig. Und die it hartnäckig sind, die nennt man halt transient und die hartnäckigen nennt man halt persistent. Und Persistenz kann man also als Aspekt vom Software-System betrachten, dass es Persistenz gibt in dem Software-System und dass man die extra beschreiben kann. Und wenn man die extra beschreibt und wenn man die dann expresses verbis quasi in der Programmiersprache nicht mehr direkt ausdrückt, an den Stellen, wo man sie sonst vermutet, wo man sonst halt zur Herstellung von Persistenztransaktionen irgendwie in irgendeiner Form reingeschrieben hätte, dann spricht man von sogenannter orthogonaler Persistenz. Also orthogonale Persistenz ist für mich so ein Klassiker für einen Aspekt. Also Persistenz ist ein Aspekt und wenn ich orthogonale Persistenz habe, also auf gut Deutsch, Persistenzaspekt wird völlig unabhängig von allem anderen behandelt und Objekte sind halt persistent oder it und es kommt mir zunächst mal nichts an, wenn sie beschreibt, dann spricht man von orthogonaler Persistenz und das gehört für mich viel eher so in diesen aspektorientierten Ansatz rein wie Logging und Profiling. Kann man sich auch wieder darüber unterhalten, natürlich bei Software kann man sich immer unterhalten, wo sowas eigentlich implementiert gehört. Und ich sag mal, viele von den Dingen, die hier hinschreibt, so unter Aspekte, die sollte eigentlich schon das Betriebssystem bieten. Und da sieht man, dass man immer noch Betriebssysteme im Design aus den 70er verwendet. Also, es hat sich zwar die letzten 30 Jahre tatsächlich da nur Entwicklung, ist in der Software sehr ungewöhnlich, dass innerhalb von 30 Jahren schon der nächste Entwicklungsschritt kommt, aber. Immer niemand von euch verwendet Windows, Linux oder sonstige Software aus den 70er, oder? Und von daher, also es gibt tatsächlich Betriebssysteme, die haben sich weiterentwickelt. Und da ist es dann halt so, dass einige Aspekte oder dass man diese Aspekte getrennt betrachten kann, dass es quasi so als Framework außenrum schon bereitsteht, ist dann halt manchmal schon im Betriebssystem. Das ähnliche Transaktionssemantik. Jetzt habe ich gerade gesagt, Transaktionen raus aus dem Code und jetzt sage ich Transaktionen rein in den Code. Und als Aspekt womöglich nur, also irgendwie, dass ich dann noch getrennt vom anderen noch Transaktionen spezifizieren kann, was soll das jetzt? Und das ist halt Transaktionen, die ich auch wirklich ausdrücken will mit meinem Code und eben die, die bloß ausdrückt, dass ich Persistenz kriege. Also das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Hin und wieder will ich, dass bestimmte Dinge in einer Sequenz ablaufen oder andere Dinge können parallel ablaufen lassen und ich will auch garantieren, dass die Sequenz entweder vollständig oder guide abgearbeitet wird und dann habe ich halt eine Transaktionssemantik und die möchte irgendwie auch Ausdrücke kennen und es wäre nett, wenn ich das aspektorientiert sehe, wenn ich den Transaktionsaspekt gegebenenfalls sogar getrennt beschreiben könnte. Okay, also solche Dinge, das geht jetzt in die Aspektorientierung rein, streng genommen nicht Objektorientierung, aber ich sag mal, solche Dinge und ja, sowas wie Schichtenmodelle und möglicherweise hat man Schichten, die dann bestimmte Aspekte abstrahieren, dass sie ab hier zum Beispiel orthogonale Persistenz haben oder ähnliche Dinge. Dieses ganze Spiel gehört zum objektorientierten Design dazu, aber es ist streng genommen natürlich keine Objektorientierung mehr, sondern es ist eben Aspektorientierung. Mag ich aber hier nicht unerwähnt lassen, weil zum guten objektorientierten Design gehört es halt dazu. Okay. Meiner Ansicht nach könnte man das sogar ein bisschen weiter treiben, wenn wir hier schon so tief eingestiegen sind, dann die Diskussion haben wir ja schon ein paar Mal gehabt bei uns in der Entwicklung und so als Idee, möglicherweise eignet sich Objektorientierung sogar, um solche Dinge zu machen wie Nebenläufigkeit als Aspekt zu betrachten. Das ist ein Thema, das begeben wir in letzter Zeit öfters mal im Usenet und da gibt es dann Leute wie Lutz Donnerhacke, die das Maul aufreißen und ja, beim Lutz Donnerhacke ist das üblicherweise so, dass es das Maul aufreißt und das was rauskommt, das ist nicht viel, aber es hat Hand und Fuß. Er reißt aber auch ständig auf und manchmal ist es schwierig. Also, ich bin immer zu 99% seiner Meinung. Und das heißt, halt zu 1% bin ich nicht seiner Meinung oder ich sehe es noch nicht ganz, was er damit gemeint hat. Insbesondere halt die Behauptung, nebenläufig als Aspekt, Nebenläufigkeit jetzt schon unterstützen zu können. Also, er hat sogar so weit getrieben, dass er gesagt hat, dass wenn er programmiert, Haskell, dann geht es bei ihm so weit, dass der Compiler entscheidet, ob Nebenläufigkeit vorkommt oder nicht. Und in seinem Code steht es gar nicht mehr drin. Das kaufe ich ihm mit ab, weil ich ihn gefragt, wie er es genau macht und dann wusste er es nicht. Also, ja, das macht der Compiler, genau. Okay, egal. Lutz, ein Gruß an dich. Üblicherweise ist das, was du sprichst, aber ziemlich cool. Okay, also ich glaube, dass man es auch machen könnte, und zwar ist die Idee, die kenne ich von Sprachen wie Occam, steht dann ganz unten, habe ich wieder auf die falsche Seite geschrieben, egal. Bitte? Ja, die als Sysadmin Recovery natürlich. Ja, hallo, wo willst du denn sonst über Aspektorientierung unterhalten? Compunix Programming MISC oder was? Okay, egal. Ja, eine Gruppe, die sehr viel, wo man sich sehr viel über Religion unterhalten kann, also wo man wirklich, wie soll ich sagen, Christenbashing ist ein bisschen unfair. Egal. Okay. Also aus religiösen Gründen zu empfehlen auf jeden Fall, also das kann man sagen. Okay, also was mir aufgefallen ist, ist ein Ansatz, den sollte man auf jeden Fall mal weiterverfolgen, jetzt mal so als Idee, was können wir mit Objektorientierung noch so machen, nämlich man könnte mal Nebenläufigkeit als Aspekt betrachten und zwar folgendes, wenn ich nachrichtenbasierend denke, dann ist da ja irgendwie drin, dass sie so die genaue Reihenfolge der Nachrichten, die mag ich ja immer implizit voraussetzen, und ganz im Gegenteil, ich mag ja möglichst reaktiv entwickeln. Und wenn ich das hinkriege, dann spielt die Reihenfolge an einige Stelle eine Rolle und an andere Stelle spielt sie keine Rolle. Und das ist eigentlich immer genau die Entscheidungsgrundlage, für was kann ich parallelisieren. Also ich erinnere an so Sprache die, wie Occam, die versucht haben, quasi den Default umzudrehen, das ist für massiv parallele Rechner, ist die Sprache entwickelt worden, das ist quasi so, wenn ich in Occam, die ist prozedural imperativ oder so ähnlich, sagen wir mal lieber, wenn ich da Befehle untereinander schreibe und ich schreibe sonst nichts dazu, dann heißt es, die hängen alle voneinander ab, die darf man alle parallel ausführen. Und wenn ich das verhindern will, dann muss ich quasi Sequenz Anfang, Sequenz Ende machen, also quasi eine Transaktion oder Sequenz mit Transaktion. Und eigentlich ist es keine Transaktion, aber eigentlich ist es ein bisschen einiger. Also zumindest ist es eine Sequenz, muss man jetzt drüber nachdenken. Egal, Occam ist heute nicht mein Thema. Aber aus dieser Idee raus, dass der Default quasi umdreht wird, dass man als Default hat, dass parallelisiert werden darf, beliebig, und wenn man das it will, muss man hinschreiben, das muss aber hintereinander ablaufen, dass man diesen Default abläuft, können wir vorstellen, dass sich objektorientiertes Design eignen kann, wenn man es geeignet macht, sonst geht es it, dass man sowas wie State Dependency Tracking machen könnte. Also, wann kann ich eigentlich nicht parallelisieren, wenn God's it? Naja, ich sag mal, wenn ich eine Nachricht auf ein Objekt schicke und das Objekt, das ballert dann irgendwie wild, das Feuerwerk von Nachricht auf andere Objekte, die wieder Nachricht, der ballert und so los, und irgendwann ist das Pulver quasi verschossen, und dann schicke ich eine Nachricht aufs nächste Objekt, und wenn dann bei den zwei Nachrichten das ganze Feuerwerk, das auf einem Objekt passiert ist, oder durch die Nachricht aufs eine Objekt, dann das gesamte Feuerwerk, das aufs andere Objekt passiert, wenn das zweite Feuerwerk an keiner Stelle abhängt vom Status, der sich ändern kann durch das erste Feuerwerk von irgendeinem Objekt, dann darf ich die gesamte Vorgänge parallelisieren. Und wenn man das eben aus dieser Sicht beschreibt, dann darf man es zweifelsohne parallelisieren, weil wann gibt es bei Parallelisierung Probleme? Naja, wenn ich die States nicht beachte. Gell? Wenn ich irgendwo immer Status behaftet bin und irgendwo festhänge und diesen Status dann eben leider noch falsch schon, also eigentlich habe ich implizit vorausgesetzt, Race Condition, ihr kennt ja das ganze Zeug, dass es halt anders ist, und dann war es halt doch so, also genau diese Fälle sind es. Und wenn man auf die Art und Weise versucht, Entscheidungen zu treffen, also aus meiner Sicht sind das wieder Probleme, die sind zum großen Teil entscheidbar, und einen Teil davon kann man sogar zur Design Time entscheiden, und wenn man auf diese Art und Weise modelliert, dann muss man sich eigentlich, wenn man objektorientiert programmiert, muss man sich eigentlich gar nicht arg umstellen, sondern man muss vielleicht ein bisschen bewusster implizite Abhängigkeiten vermeiden und noch mehr reaktiv entwickeln, und dann kann man eigentlich das, was parallelisierbar ist, auch automatisiert parallelisieren lassen. Und dann könnte die Idee, die vom Lutz Donnerhacke da gebracht wird, ich nenne es mal einfach Idee noch, weil in Haskell sie es irgendwie ist, aber diese Idee noch, dass im Endeffekt die Laufzeitumgebung vielleicht sogar und ein bisschen der Compiler oder beides, ein bisschen je nachdem, ob man es in die Design-Time oder in die Laufzeit schieben will, dass die tatsächlich dahin kommen, Parallelisierung zu entscheiden. Also das könnt ihr mir durchaus vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich es so erklärt habe, dass es... Zwischenfrage? Welche Entwickler bitte? Simulationen. Kapselung. Klar. Dass es halt zu viel lockt und deshalb bremst. Entwickelt es wieder rückwärts. Klar. Okay, also ich wiederhole das kurz vor die Kamera, dann zuerst mal der Michael, der bringt hier als Einwand für diese Idee etwas Ähnliches, kennt er schon, und zwar im Bereich der Simulationstechnik, wo man konservative und optimistische Simulationstechniken verwendet, das heißt, dass man entweder mal vorsichtshalber alles das parallelisiert ausführt, was man erkennen kann, das ist dann konservativ und der Rest lieber lässt, oder optimistisch, dass man alles Mögliche ausführt und wenn es zu Fehler kommt, dass man quasi ein bisschen rückwärts wieder so bearbeiten, rückgängig macht. Mit unterschiedlicher Heuristik, wahrscheinlich könnte man da nur entscheiden, wann was sinnvoll sein könnte oder müsste, und das ist eine ganz ähnliche Idee, und der Frank sagt, das geht ihm jetzt so langsam ein bisschen wieder zurück in den 70er Jahre. Wunderbar, da sind wir hier ja ständig irgendwie. Und wenn ich sag's mal nochmal bitte, dass ich es richtig sage. Genau. Genau. Ja, genau. Also das sind wir eigentlich schon, wie man die Idee verwirklichen könnte. Also der Frank weist darauf hin, dass das analog ist, für die Kamera wieder, dass das analog ist zu Probleme bei verteilten Systemen und dortige Konsistenzprobleme. Und zwar dahingehend, da gibt es schon Modelle, die eben Konsistenzlogiker abbildet und Kausalität abbildet und vorhersagbar mit sich noch entscheidbar macht. Und aus diesem, eigentlich müssten wir jetzt bloß noch die Idee zusammenwerfen, würde ich mal sagen, die sollte man alle angucken und dann sollte man die noch aus der Simulationstechnik angucken und dann sollte man vielleicht sich das klassische objektorientierte Design angucken und dann liegt man wahrscheinlich gar nicht mehr so weit voneinander weg. Auf jeden Fall, wenn man so ein hübsches Modell hat, das mag ich dazu sagen, dann ist klar, dass man das trivial verteilen kann. Noch eine dritte Idee. Ja, schön, Stefan, schieß los. Okay, der Stefan weist für die Kamera wieder, weist gerade darauf hin. Eigentlich sollte man ja ein Mikrofon zum Rumgeben, dann brauche ich nicht so viel Schwätze hier. Ja, mache ich gerne, Alex, Lea, schreit. Okay, weist darauf hin, dass es im Sicherheitsbereich mit der Datenflussanalyse eigentlich analoge Themen gibt, wobei mir das jetzt noch nicht weit genug geht, reine Datenflussanalyse zu machen. Wobei man natürlich sagen kann, dass wenn es States gibt, gibt es auch Datenfluss, sonst gibt es keine States. Und das wahrscheinlich passt es auch. Aber ich vermute, dass die Modelle daraus, aber vielleicht könnte man es auch umdrehen, könnte es mal vollständig durchdenken und könnte dann versuchen, ob die Datenflussanalyse eigentlich, warum die eigentlich nie ausreicht in der Sicherheitstechnik. Also da können wir mit Sicherheit viel lernen. Ich wollte bloß mal darauf hinweisen, man kommt hier sehr schnell in die verteilte Systeme, das ist klar. Wenn ich von Parallelisierung sprich, dann ist auch klar, wenn ich schon parallelisiere, warum muss das irgendwie alles auf dem gleichen von Neumann-Rechner irgendwie rumlaufen? Also es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund mehr. Gell? Und wenn man schon die ganze Parallelisierungsprobleme beginnt zu lösen, und natürlich kommt man dann in die verteilte Systeme. Ich wollte es nur so als Idee, wo man da hinkommt, wenn man das eigentlich konsequent weiterdenkt, was ist eigentlich so, ja, in was man eigentlich da reingeraten kann. Das war mein Ausblick. Ich würde mal sagen, vielen Dank zunächst mal für eure Aufmerksamkeit. Wir sind tatsächliche Diskussionen, wir haben tatsächliche Diskussionen erzeugt, bin ganz stolz. Und möglicherweise haben wir noch Fragen, aber zunächst mal danke für eure Zeit. Okay. Frage vom Publikum, muss ich die auch alle wiederholen oder kann ich das Mikro rumgeben oder so? Ein zweites. Hat überhaupt jemand eine Frage? War eh alles arschklar oder langweilig? Das ist links, oder? Ach, bei euch links. Das andere links, okay. Okay, egal. Also, wir haben das zweite Mikro keine Empfänger, deshalb ist es so schlimm, dass ich es nicht finde. Alex, was gibt's? Was sehe ich als Hauptgrund, dass sich modernere Architekturen durchsetzen, dass wir immer nur Systeme aus den 70er haben?
Ja, vor allem
das Geld?
Ich glaube, die Idee, also viele Ideen, die man heute auch neu entdeckt, irgendwie gab es schon lange. Warum hat sich gerade dieses hässliche C-Zeug
durchgesetzt? Warum hat sich das hässliche C-Zeug durchgesetzt? Also wie soll ich sagen? Naja, also erstens mal gibt es nicht die größte Kraft im Universum. Ihr wisst ja, dass zwei Dinge sind unendlich und beim Universum, was ich da einschränke, glaube ich, ganz sicher. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob das eine berechtigte Frage ist. Es ist eine Frage und sie ist in dem Sinne berechtigt, natürlich, klar. Also ob sie eine triviale Frage ist. Außer Dummheit, was gibt es noch? Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Naja, das Geld, weil entscheidet tut der Markt und nicht was vernünftig ist. Also eigentlich fragst du mich gerade, warum sind die Leute nicht vernünftig? Und weil es Leute sind? Das finde ich eigentlich nicht zu dünn. Damit kann ich nicht alles begründen, aber viel erklären. Also, ich weiß nicht. Also, warum ist das so? Naja, also irgendjemand hat sich das halt mal ausgedacht. Das Ganze hat eine Historie, die Softwareentwicklung, Softwarearchitektur, Betriebssystemsarchitektur, keine Ahnung. Das ganze Zeug hat ja Historie und es ist halt so nah geworden. Das darf man auch oft nicht vergessen. Also irgendjemand hatte konkret das Problem gehabt bei der Idee, Memory Protection zu machen und Kernel und User Space und Ringe und so. Da habe ich manchmal so das Gefühl, das Problem war, dass man Rechner dann, obwohl sie so sagt, teuer waren, vielleicht auch noch an der Uni kettet und dass an der Unis halt sogenannte Studierende hin und wieder da sind und dass die wahrscheinlich mit den Rechnern, so aus meiner Vermutung jetzt mal, ohne dabei gewesen zu sein, bin ja zu jung, dass die wahrscheinlich eher Blödsinn mit den Kiste drüber haben und dass man halt irgendwann nehmen wollte, dass da einem andere absichtlich in Speichern erlangt. Und OSSR natürlich auch. Also das macht man eigentlich nur, damit es nicht OSSR passiert. Also ich meine, jetzt stellen wir uns mal Multitasking-Betriebssysteme vor und wirklich so die Situation, man hat einen großen Rechner und es gibt keine Memory Protection. Wer unter uns hätte nicht jede Menge Spaß davor? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ein großer Teil des sogenannten Exploitings besteht ja daraus, dass man den Zustand wiederherstellen möchte. Also von daher, also war die Idee für mich nachvollziehbar, dass man dann anfangen möchte und möchte halt vielleicht doch irgendwie Memory Protection haben und dann geht man halt her und macht eine Architektur, wo man halt Code hat, das ist so der Master Code quasi, der darf alles und die blöde User, die darf halt nichts. Ich meine, das ist grundsätzlich auch eine gute Einstellung, das verstand ich auch, was Handfestes halt, aber was da dabei halt rauskommt, ist natürlich so dieses Kernel Space User Level Zeug, oder? Und so fängt es halt mal an. Und so fängt man halt an und dann stellt man halt fest, vielleicht war es doch nicht so. Dabei ist halt der letzte Schluss. Aber irgendwie hat man es dann halt an der Backe, weil viele Systeme implementiert und man möchte halt auch auf solche Systeme aufbauen und möchte dann, dass der Code dann auch irgendwie auf Systeme läuft, die tatsächlich existiert. Also ich meine, es existieren ja viele Systeme, sage ich mal, die, wie soll ich sagen, gängig sind und schon im Betriebssystem orthogonale Persistenz implementiert und natürlich Capability-Based sind und so. Das Einzige, was solche Systeme klassischerweise fehlt, ist dann im sogenannten Pizzamann-Universum der Existenzquanto. Also Systeme existieren schon, weil es ist ja Software, gell? Also in dem Augenblick, wo ich sie erkläre, existiert sie. Aber irgendwie existiert halt keine Hardware, die sie implementiert, gell? Also weder auf einer Festplatte, Schau-Hardware-Festplatte, und so, und das ist dann aber schon blöd, weil irgendwie, ich weiß nicht, diese ganzen Software-Leute sind letztendlich alle Hardware-süchtig. Komisch eigentlich. Das ist Kaffee und Hardware, oder? Das sind die zwei Dinge, von denen man abhängt. Und dann möchtest du halt doch wieder Software bauen, die auf existierende Systeme läuft, aber mit existierenden Menschen halt doch wieder das Pizzamann-Universum und dann gibt es halt. Und dann? Was machst du dann? Dann entscheidest du halt, oder? Also warum mache ich freiwillig C++? Ich meine, okay, das räume ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Aus dem gleichen Grund.
Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Java angucke, Java muss jetzt ja auf nichts Rücksicht nehmen, als wir damit angefangen haben.
Auf Waschmaschine.
Ist mit der Waschmaschine halt ein
E-Böse. Ist keins.
Das Setup-Box.
Was ist der Unterschied zwischen Setup-Box und einer Waschmaschine? Das sind Embedded Systems, oder?
Ja.
Okay. Hat das von euch jemand verstanden, was der Unterschied zwischen Setup-Box und einer Waschmaschine ist? In der Waschmaschine kann man nicht Fernsehen gucken, das sieht der Alpha aber anders. Geht es ein anderes Programm und üblicherweise ist es bessere. Kommt drauf an, welcher Sender natürlich. Okay, egal. Also warum haben die Java-Leute Java so gemacht, wie es ist? Also ganz Alpha, weil es doof ist. Also was anderes kann ich da nicht mehr zulassen. Also mir ist das ein absolutes Rätsel. Ansonsten, ich kann die Frage beantworten, ich weiß es nicht. Du meinst jetzt SAP, oder? Nee, komm, Frank. Also das wiederhole ich nicht vor der Kamera. Es wird jetzt wirklich unter der Gürtellinie. So, jetzt wird es eklig. Was ist denn das für ein Wahnsinniger? Okay, also vernünftig. Also anscheinend hat irgendjemand mal den vergeblichen Versuch gemacht, bei Debis Objektorientierung einzuführen. Irgendjemand hat ja mal den Versuch gemacht, dass sie funktionierende Softwareprojekte hinkriegen. Und ich glaube, der Versuch dauert bis heute an, oder? Ja, erstaunlich ist es, also der Tobi sagt gerade, dass bis da Paradigma sich durchsetzt, vergeht ein paar Jahre. Ich muss sagen, erstaunlicherweise vergeht üblicherweise gerade so viele Jahre, dass dann eure komplette Generation ausgewechselt ist von Menschen. Ja, okay. Mag sein. Okay, ich kann die Java-Frage nicht beantworten, ich kenne mich bei Java jetzt so aus. Hat noch irgendjemand eine Frage? Nicht? Das war jetzt nicht als Fragen-Ablog-Frage gedacht, also. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir diese Party, entbinde der Chippy von seinem Kamerajob. Vielen Dank, Chippy. Und ja, auf zum Bier.